zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Nahostkonflikt tobt seit 4 Monaten mit neuer Wucht und er hat Auswirkungen bis vor unsere Haustür. Wer die Ereignisse mitverfolgt, muss angesichts des Leids und der Hoffnungslosigkeit schier verzweifeln. Hier die israelischen Opfer des barbarischen Terrorangriffs der Hamas. Dort Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die nun kollektiv dem Bombardement, der Vertreibung und einer humanitären Katastrophe ausgesetzt sind. Zu einem Abend mit schweren Themen begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier im ordentlich gefüllten Saal der Katholischen Akademie in Bayern und genauso auch zu Hause in unserem Livestream. Außer zahlreichen Privatpersonen haben sich heute Abend noch etliche Einrichtungen der katholischen Erwachsenenbildung aus ganz Bayern aufgeschaltet, die ich unbedingt einmal aufzählen muss. Es ist die KEB Neu-Ulm, die KEB Dingolfing-Landau, die KEB Rottal in Salzach, die KEB Deggendorf und die KEBs in Mittelfranken, also Nürnberg, Nürnberger Land, Ansbach, Neustadt-Aisch, Fürth und Erlangen. Ein ganz besonders herzliches Willkommen auch in diese Gruppen, die heute Abend die mittlere Stunde, wenn wir hier auch an kleinen Tischen diskutieren, nutzen, um vor Ort quasi eine eigene Diskussion darüber zu führen. So breit vernetzt und verbunden waren wir bisher noch nie bei einer Veranstaltung und ich bin sicher, dass das an der Dringlichkeit unseres heutigen Themas liegt, aber sicherlich auch an der Prominenz unseres heutigen Gastes. Und so begrüße ich Pater Dr. Nikodemus Schnabel, OSB, den Abt der Domitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem. Er lebt seit inzwischen über 20 Jahren. Ja, sicher. Er lebt seit inzwischen über 20 Jahren in Jerusalem und kennt die Verhältnisse vor Ort, deshalb aus nächster Nähe und aus einer wirklich sehr, sehr besonderen Perspektive. Auf dem Foto unseres Flyers kann man das ja ganz schön sehen. Die Abtei thront so ein wenig über der Altstadt, mittendrin, aber doch leicht zur Seite entrückt, etwas enthoben. Dort leben ein Dutzend Mönche und bilden eine deutschsprachige Dependance mitten im Dreh- und Angelpunkt des Nahen Ostens. Viele Menschen in Deutschland kennen die Domitio, waren schon einmal dort, als Touristen oder wie wir zum Studium. Und viele Menschen in Deutschland kennen Abt Nikodemus, entweder persönlich, haben wir gerade schon hier im Saal festgestellt, oder als Buchautor, der im Niemandsland lebt, oder weil er auf Social Media sehr aktiv ist, oder als begehrten Gesprächspartner für Journalisten. Ich nenne nur exemplarisch die ZDF-Reihe mit Markus Lanz. Danke, lieber Nikodemus, dass du dich heute uns so exklusiv zur Verfügung stellst, einen ganzen langen Abend. Wir werden ja nach unserem Zwiegespräch und dann den dezentralen Diskussionen ab 20 Uhr noch einmal eine volle Stunde Zeit haben, nur um deine Antworten auf die Fragen aus dem Publikum und aus den bayerischen und fränkischen KEBs zu hören. Und dann kommt auch noch eine Komplett. Wir haben also viel vor. Legen wir los. Und noch einmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Nikodemus, ihr Mönche vom Berge Zion seid nach dem 7. Oktober allesamt im Land geblieben. Nicht selbstverständlich, es gab ja durchaus auch zahlreiche Heimkehrer der Permanent Residence. Du bist jetzt zum ersten Mal wieder in Deutschland. Ich freue mich, dass dein verlorener Koffer mit dem Habit inzwischen wieder aufgetaucht ist und du dich hier in voller Montur zeigen kannst. Ich ganz persönlich, wie fühlt sich das für dich an, nach 4 Monaten im Ausnahmezustand voller Anspannung jetzt wieder in Deutschland unterwegs zu sein? Ist das so ein bisschen ein Durchatmen mit wohltuendem Abstand oder bist du mental und telefonisch sowieso eigentlich noch dort?
Genau, also ich bin nicht angekommen. Also normalerweise ist es, wenn ich sonst nach Deutschland gehe, sage ich, ja, es ist wunderbar, mal wieder daheim zu sein. Gerade mit München verbinde ich sehr, sehr viel. Ich habe hier studiert, habe hier auch einen großen Freundeskreis und eigentlich ist München immer so, ach, mal wieder in München sein und das schaffe ich diesmal nicht. Ich bin sozusagen eigentlich jede Minute innerlich in Jerusalem, in Tapka, bei meinen Brüdern mit dem, was passiert, verfolge das auch, werde andauernd auch angerufen, jetzt gerade aktuell, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, es gab ja einen kleinen Zwischenfall in sich meiner Person. Jetzt ist sozusagen verschiedene Christen, verschiedene Juden, verschiedene Muslime suchen jetzt den Kontakt. Also ich merke, ich bin zwar physisch hier, aber im Herzen komplett daheim in Jerusalem.
Mhm. An der Stelle wollte ich auch darauf hinweisen, dass Michael Wolfson, der vor 14 Tagen hier auf diesem Stuhl saß, hat ja auch eine Solidaritätsadresse an dich geschickt, hat er mir gestern Morgen gemeldet, ich habe es dir weitergeschickt. Da bin ich jetzt genau schon bei der nächsten Frage. Wie geht es denn der Abtei aktuell? Also es ist Wie geht es der Kommunität? Wie geht es den Angestellten? Was macht das Studienjahr? Die sind auch alle geblieben, hast du erzählt. Genau. Ja? Also da würde ich einfach, bevor wir jetzt in die Analyse gehen, einfach auch aus Anteilnahme wissen, wie verarbeitet ihr das seelisch? Wie geht es euch?
Genau, gerne. Also es gibt verschiedene Aspekte. Geistlich gesehen geht es uns hervorragend. Und das meine ich jetzt nicht zynisch, sondern jeder von uns stand nochmal vor der Frage, will ich Mönch der Domitian Tapka sein? Will ich Mönch sein in einem Land, dem es Raketenalarm gibt? Will ich Mönch sein in einem Land, dem es Krieg gibt? Möchte ich Mönch sein an diesem speziellen Ort? Und jeder hat ein ganz kräftiges Ja gesagt. Mhm. Und das fand ich unglaublich berührend. Und man kann sagen, es war wie ein, ja, nochmal eine Professerneuerung. Also es war wirklich so, dass jeder von uns gesagt hat, hier ist mein Platz, hier gehöre ich hin, das ist meine Heimat. Und genau, und mich und viele andere, du hast es schon erwähnt, ich habe alle Termine abgesagt in Deutschland. Ich sage, es ist jetzt zum ersten Mal, dass ich überhaupt in Deutschland bin, seit 4 Monaten, überhaupt in Europa, weil alle gesagt haben, nee, wir gehören jetzt hier hin. Wir gehören jetzt hier hin und wir wollen das Land jetzt nicht verlassen. Das ist so das eine. Der andere Aspekt ist natürlich, uns geht es finanziell gerade katastrophal. Also ich gehe gerade an unsere Altersvorsorgung, ich schmelze unsere Rücklagen ab, ich muss das in aller Brutalität sagen. Wir haben so gut wie keinerlei Einnahmen. Unsere Haupteinnahmen sind die Pilger, die kommen seit dem 7. Oktober. Und man kann sagen, eine Woche später, seit dem 15. Oktober ungefähr, gibt es keinerlei Pilgergruppen mehr. Und natürlich kann man sagen, ich bin jetzt selbst dran schuld, ich mache die Situation noch schlimmer, weil ich keinen einzigen unserer Mitarbeiter gekündigt habe. Weil ich habe eine soziale Verantwortung. Und es wäre brutal, wenn gerade, wir haben sehr viele christliche Mitarbeiter, wir haben auch jüdisch, muslimisch, aber die Mehrzahl sind christliche Mitarbeiter, gerade aus Bethlehem, Bejala, Betzahur. Die kann man auch nicht einfach in Kurzarbeit schicken. Das sind dann die Oberschlauen, die mir in Deutschland erzählen, ja, schick doch in Kurzarbeit. Ja, wunderbar, bitte mal kurz deutsches Denken sein lassen, sondern mal wirklich die Realität vor Ort nehmen. Wenn ich die einfach kündige, sind die gekündigt, dann sind die bei auf Null. Nur an jedem Mitarbeiter hängt eine ganze Familie. Und da habe ich gesagt, okay, es geht mir darum, wir Mönche kommen irgendwie noch durch die Runden, aber unsere Mitarbeiter nicht. Die haben ihr Vertrauen auf uns gesetzt und dieser Krise sollen sie auf uns vertrauen dürfen. Das heißt, sowohl in Tapka wie in Jerusalem sind die Läden offen, ist die Cafeteria offen, unsere Kirche ist offen. Nur statt 5000 Pilger in guten Zeiten kommen vielleicht 5. Und ich verkaufe vielleicht in der Woche 4, 5 Cappuccino. Also um einfach nur klar zu machen, habe aber natürlich die komplette Mitarbeiterstruktur da. Gerne, wer will, kann mich jetzt ökonomisch kritisieren, dass ich da aus diesem Aspekt total irre bin. Ja, das stimmt.
Könnte ich aber auch ökonomisch unterstützen.
Ja, genau. Also ja, und ich sage das ganz offen. Also sage, natürlich beschäftigt mich das. Es ist nicht lustig, an unsere Altersvorsorgung zu gehen, was ich gerade mache. Der dritte Aspekt, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass unser Studienjahr, unsere Studierenden sich zum Größteil, also 4 sind gegangen, 5 von 21, genau, 5 sind gegangen, genau, also 16 sind da und haben wirklich auch gesagt, wir bleiben und die haben tatsächlich das Studienjahr ihres Lebens. Natürlich, es gab diesen furchtbaren Oktober, diesen Schock, nur jetzt, es gab schon ewig keinen Raketenalarm mehr und Jerusalem ist natürlich momentan von der Pilgerperspektive ein Traum. Man kann in die Grabes- und Auferstehungskirche gehen und kann einfach direkt ins Heilige Grab gehen und kann für sich eine halbe Stunde ungestört beten. Mhm. Wir haben also mit jedem Studierenden auch schon Gottesdienste in der Grabkammer gefeiert. Also zum Teil, also wir machen das jetzt gerade jeden Samstag, immer eine kleine Gruppe, 4 Leute, dass wir wirklich da ungestört feiern können, auch eine Stunde, wie gesagt, ohne Druck. Unsere Studierenden haben sich schon mehrfach in der Grabeskirche einschließen lassen als Gruppe, weil es gibt sonst niemanden, der das tun will. Wie gesagt, alle Patriarchen, Bischöfe haben Zeit für unsere Studierenden. Also das heißt, wir kommen dahin. Also es gibt halt nicht dieses gehetzte Zeitdruck, alles unter Anspannung, sondern ist natürlich irgendwie auch eine große unwirkliche Sache. Vielleicht vergleichbar mit Corona, wo das ja auch so ein bisschen gespenstisch komisch war. Aber natürlich, unsere Studierenden, muss ich sagen, habe ich größten Respekt, weil wir haben sehr, sehr viele andere, die haben das Land verlassen, fluchtartig, so schnell es geht. Übrigens auch durchaus viele jüdische, muslimische Bewohner, die irgendwie noch eine Verwandtschaft in Europa haben. Und es wird uns sehr, sehr hoch angerechnet, dass wir da sind. Und nicht nur da sind, sondern sogar mit offenen Armen, offenen Herzen da sind. Wie gesagt, unsere Kirche ist offen, unsere Cafeteria ist offen, unser Laden ist offen. Man kann kommen. Wir haben sogar Konzerte veranstaltet. Wir haben Gebete. Ganz bewusst, wir hatten einmal am 17. Oktober 24 Stunden lang alle 150 Psalmen gebetet, mit den Studierenden zusammen. Also ich merke schon auch, wir als Domitio und in Tapka, wir werden nach diesem Krieg ganz anders verwurzelt sein im Land. Wir haben jüdische, muslimische und christliche Freunde hinzugewonnen, die sagen, wir wissen, es wäre ein leichtes für euch, euch einen Flieger zu setzen, abzuhauen, ihr seid hier geblieben. Und ihr habt euch nicht abgeschottet, ihr bleibt da, solidarisch mit allen Menschen.
Ich muss gestehen, das hätte ich wirklich umgekehrt gedacht. Ich meine, wir haben ja beide in den 90er Jahren im Studienjahr studiert. Ich kenne auch die Faszinationskraft dieser Abtei, da kann sich niemand entziehen. Du hast dann auf dieser Basis, sage ich mal, die Entscheidung getroffen, das zu deinem Lebensmittelpunkt zu machen. Bei mir nicht ganz, aber trotzdem ist auch diese Faszination. Aber ich hätte gedacht, dass das schwächer wird in Zeiten, wenn permanent dieser Druck und diese Anspannung da ist. Aber wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, kriegt diese Faszinationskraft doch eine fast intensivere Färbung auch.
Ich gebe ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel mehrere Konzerte. Einerseits ein Konzert für Vivian Silver, eine der ganz großen mit Women Wage Peace, eine der ganz großen Friedensaktivistin, die am 7. Oktober ermordet wurde. Das ist ja auch eine Tragik. Die Hamas hat ja am 7. Oktober jetzt nicht, sage ich mal, die rechtsradikalen Siedler umgebracht, sondern die absolut friedensbewegten, dialogfreudigen Menschen. Es gibt nie einen Grund, einen Menschen umzubringen. Also ich will jetzt nicht falsch, es ist immer furchtbar, aber es ist nochmal, sag ich mal, also wirklich, es hat wirklich die, also kann man die Fälschesten der Falschen getroffen am 7. Oktober, also die, die wirklich für den Friedensprozess stehen. Und dann haben wir gesagt, okay, ganz bewusst, wir machen auch zu ihrer Ehre ein Konzert, wo dann wirklich Juden, Christen, Muslime gemeinsam kamen und wirklich, ja, weinend in der Kirche waren und die gesagt haben, ja, es gibt halt gerade keine Konzerte. Ich meine, das Kulturleben ist zusammengebrochen. Muss ich vorstellen, also Israel hat das halbe Land militärisch, also aus der Reserve geholt und eingezogen, wieder aktiv. Das heißt, die gesamte Infrastruktur ist ja auf ein Notprogramm reduziert. Das heißt, man kann nicht einfach in die Oper gehen und ins Konzert, da ist einfach kein. Und es gibt natürlich auch diese Scham, wie kann man jetzt ins Konzert gehen, wenn Krieg ist. Und da haben wir gesagt, na gut, wenn wir schon nicht miteinander reden können und schon das Leid des anderen nicht verstehen, wir können aber gemeinsam Musik hören. Und ganz berührend war, wir hatten dann auch mit einem Ensemble Judas Maccabäus aufgeführt zu Chanukka und Advent. Habe ich dann noch gesagt, war auch wieder, war total berührend, die Kirche war brechend voll. Wir hatten Christen, Armenier, Kopten, Syrer, Franziskaner, wir hatten Juden mit Kippa, wir hatten Muslime da. Da habe ich gesagt, ja, es ist natürlich jetzt so ein Stück von Händel, der erstmal selbst absolut nicht einordnenbar ist. Also gebürtiger Deutscher, lange in Italien gelebt, dann im Vereinigten Königreich, das heißt ein richtiger Europäer, keinerlei Berührungsängste irgendwelcher Religion. Ich habe gesagt, und jetzt gerade dieses Stück Tochter Zion, kennen wir als Christen, für die anderen ist es der Chanukka. Und sagt, ja, wir werden das mit ganz verschiedenen Ohren hören. Manche hören bewusst raus, die Befreiung aus der Gefangenschaft, die Geiseln, die in Gaza sind. Andere hören vielleicht auch eine Friedensbotschaft, andere erinnern sich Advent und so. Ich habe gesagt, ja, vielleicht ist das gerade die Situation. Wir können nicht miteinander reden, wir können aber gemeinsam hören. Und wenn es auch bei jedem anders im Gehörgang ankommt, wir können da sein. Und es war eines der schönsten Abende und ich kriege bis heute Dankeschreiben, die sagen, das war für sie der tröstlichste Moment seit dem 7. Oktober. Und dafür sind wir da.
Die Abtei hat und du hast auch persönlich ganz intensive Kontakte in alle Teile der Gesellschaft, in alle Teile beider Gesellschaften, wenn man so will. Du hast gestern erzählt, dass darunter natürlich auch Opfer und Leidtragende sind, und zwar ebenfalls von beiden Seiten, welche, die keine Lobby haben und deren Schicksal auch nicht medial aufbereitet und präsent ist. Kannst du uns ein paar Einblicke in solche konkrete Einzelschicksale, also natürlich nicht voyeuristisch, aber einfach ein bisschen was erzählen? Es fehlt einem ja immer so ein bisschen die Vorstellungskraft, was das wirklich konkret bedeutet, die Hölle auf Erden zu erleben. Ich weiß nicht, ob du da Erlebnisse hast, die du teilen magst in so einem Forum wie hier.
Sehr gerne. Also ich kann das auch in aller Offenheit sagen, die Leute, also ich tue mir sehr schwer, ich will diesen Schritt zurücktun. Ich tue mich extrem schwer und ich finde es unerträglich. Und ich frage mich, was bei manchen Leuten nicht stimmt, wenn sie mir aus Deutschland in ihrer bequemen, beheizten Wohnraum in ihre Tasten mir den Nahostkonflikt erklären. Wo ich sage, Leute, ich lebe vor Ort, seit 20 Jahren lebe ich vor Ort. Und ich war schon zigmal in Gaza, ich war schon in diesen Kibbutzim, ich war schon nochmal, das ist für mich nichts Abstraktes, ich kenne das. Und also ich denke dann immer, also welche Selbstbewusstsein haben manche Leute, also mir da Nachricht zu schreiben, mir die Welt zu erklären, dass ich es doch nicht verstehe, weil entweder Israel sind die Guten und Palästina ist das Schlimmste, was es gibt, oder Palästina sind die Guten und Israel das Schlimmste, was es gibt. Und sag ich mal, ohne jemand nahe zu treten, wenn ich dann schon so sehe, wenn Leute dann ihr Profil mit einer Israel- oder Palästina-Flagge schmücken, dann sage ich, das ist hier kein Fußballmatch, wo die einen Leute ihr Team anfeuern, die anderen das andere Team. Während wir auch hier reden, sterben Menschen. Und sterben Menschen durch Menschenhand. Und ich finde das einfach, für mich, ich kann da nicht in Zahlen denken und Statistiken, gibt's ja alles. Gibt's ja wunderbare Diagramme aufbereitet, was alles. Aber für mich geht, wie du gesagt hast, sind das Biografien, das sind für mich keine Zahlen, das sind Einzelschicksale. Und man muss sich auch klar machen, es gibt wirklich niemandem im Land, niemandem, in Israel wie in Palästina, der nicht betroffen ist. In Israel besonders durch das Nova Festival, wo wirklich Festivalbesucher aus dem ganzen Land kommen. Das heißt, wenn man sieht, die Opfer von dem Festival, die sind verteilt im ganzen Land von Norden bis Süden. Naja, und in Gaza gibt es mittlerweile über 27.000 Getötete. Das heißt, es gibt natürlich keinen Palästinenser, in dessen Verwandtschaft nicht Getötete sind. Und wenn man auch schaut, die gekidnappten und all. Das heißt, also ich kenne einfach zu viele Schicksale und ich kenne niemanden. Das suche ich noch. Die Person Israel-Palästina, die sagt, ja, ist schlimm, aber ich bin nicht betroffen. Ich kenne nur Leute, die eine persönliche Betroffenheit haben, weil sie sagen, meine beste Freundin ist immer noch in Gaza und ich zittere, ob sie lebt und ob sie rauskommt. Oder einer unserer Angestellten, der sagt, ja, mein Cousin wurde getötet in Gaza. Oder er sagt, ich kenne nur Leute, die persönlich betroffen sind. Und vielleicht, um mal zu sagen, auch diese Schicksale, die untergehen, das ist genau das. Und da hilft mir immer, und das meine ich jetzt nicht, da werde ich auch manchmal gerne bewusst missverstanden. Was ich jetzt sage, bedeutet nicht, dass ich nicht auch mit Juden und Muslimen leide und Freunde habe und alles. Nur es hilft einfach, wenn ich mal darüber rede, wo ich am meisten Ahnung von habe, über die christliche
Community. Das wäre meine nächste Frage.
Genau.
Nee, weil das ist ja natürlich, erstens, wir als katholische Akademie interessieren uns natürlich besonders für die Lage der Christen in Israel und Palästina, auch wenn sie nur noch 1-2% der Bevölkerung sind. Und gerade auch, weil es, das ganze Land ist komplex, aber auch die Christenheit im Heiligen Land ist ja nochmal untersplittert. Das sind sehr wenige, aber dann gibt es die Einheimischen. Dann gibt es inzwischen ja auch immer lauter werdende evangelikale Christen, die eher aus dem anglophonen Raum kommen. Es gibt aber auch Migranten aus dem ferneren Osten, für die warst du zuständig im Patriarchat. Also das fände ich auch spannend, wenn du uns diese Szene noch mal so ein bisschen erläuterst.
Genau. Also was ich sagen will, weil es ist immer eine Standardfrage, die ich gestellt bekomme, auf welcher Seite stehen denn die Christen in diesem Konflikt? Ich sage, auf beiden, auf allen Seiten. Also das ist einfach, und das will ich illustrieren, wir haben, fangen wir mal an, mit der einen Seite, am 7. Oktober wurden auch 4 Katholiken ermordet. Und zwar 4 Menschen, die ich kenne, für die ich Verantwortung war, bis ich Abt wurde, nämlich 4 Migranten aus den Philippinen. Pflegekräfte, Altenpflegerinnen. 3 Altenpflegerinnen, 1 Altenpfleger. Und die haben nichts anderes gemacht, außer in diesen Kibbutzim, um sich um alte Menschen zu kümmern. Und die Hamas hat halt am 7. Oktober in ihrem Mordwahn jetzt sozusagen eben, das zeigt es auch, nicht gezielt nur irgendwie auf Israelis oder Juden abgesehen, sondern es ist ja auch bekannt, es wurden Beduinen ermordet, Muslimen und eben auch 4 Katholiken. Also das ist die Perspektive. Ich habe auch ein Requiem für die gefeiert. 4 Menschen, für die ich bis Pfingsten letzten Jahres der Pfarrer war und der Patriarchalvikar, wurden ermordet. Und weil du sagst, ich soll mal so ein Beispiel herausnehmen, dann nehme ich das gern von dem ermordeten Mann heraus, Paul. Der hat nämlich eine hochschwangere Frau als Witwe hinterlassen. Und diese Frau hat dann im Dezember ihr Kind geboren und das haben wir dann getauft in Tel Aviv. Das heißt, um klarzumachen, am 7. Oktober wurden aus meiner christlichen Froschperspektive, und nochmal, es bedeutet nicht, weil da, ich muss es immer so sagen, weil ich werde manchmal bewusst missverstanden. Ich könnte jetzt genauso über Juden, Muslime, Drusen, sonst was reden. Nur ich will jetzt einfach als Christ mal über die Christen reden, weil die ich einfach am besten kenne. Und wie gesagt, ich rede über Pfarrmitglieder von mir, für die ich Verantwortung hatte. Wie gesagt, diese 4 wurden ermordet am 7. Oktober und darunter wirklich hochtragisch. Ich habe mit ihr auch gesprochen, eben die hochschwangere Witwe. Das zeigt einfach, wie der 7. Oktober auch ein Albtraum ist für uns als katholische Kirche im Heiligen Land. Wenn wir jetzt auf die andere Seite gucken, vielleicht in einem Atemzug das zeigen, wir haben in Gaza 27 getötete Christen mittlerweile, Stand heute. Und das sind übrigens, vielleicht, das finde ich auch immer sehr berührend, die Pfarrei der Migranten in Israel ist die Personalpfarrei zur Heiligen Familie. Die Pfarrei in Gaza, die katholisch heißt, auch zur Heiligen Familie. Also deswegen habe ich auch schon vorgeschlagen, dass eigentlich alle Pfarreien zur Heiligen Familie auf der Welt vielleicht innerlich mal adoptieren, ihre Glaubensgeschwister im Heiligen Land. Weil nämlich, wenn man gerade Pfarrmitglied zur Heiligen Familie ist, ist das momentan eine ziemlich tödliche Angelegenheit. Und wie gesagt, in Gaza 27 getötet und das auch Menschen, die ich kenne. Und da vielleicht ein Schicksal, weil du sagst, ich soll das immer auch mal wirklich konkret machen, ist für mich sehr berührend, die ganz alte Organistin, eine ganz feine Dame, 81 schon, Musiklehrerin der römisch-katholischen Pfarrei, die einfach schauen wollte, ob ihr Haus noch steht. Und dabei natürlich, jetzt kann man sagen, ja, sie hat sich nicht an die Anweisungen der israelischen Armee gehalten, man soll in Gaza-Stadt nicht rumlaufen. Wie gesagt, ist eben vor die Tür gegangen und ist halt erschossen worden von der Armee. Und was halt wirklich für die 27 getöteten palästinensischen Christen, die dieselbe Taufe haben wie ich, gilt, wie für die 4 ermordeten Filipinos in Israel, die dieselbe Taufe haben wie ich, gilt, keiner von denen hatte jemals eine Waffe in der Hand. Keiner von denen hat irgendeine Rakete rumgebastelt oder hat irgendwie Terror oder Hass geschürt. Es sind einfach Menschen, die leben wollen. Und das zeigt eben, wenn Menschen mir dann immer so erklären, wer da von der Seite Recht hat oder Unrecht hat und so denkt, das ist wie so ein Fußballmatch, dieser Krieg ist nicht sauber.
Wie kommen denn diese sehr unterschiedlichen christlichen Gruppen miteinander klar? Also wenn die auf allen Seiten sind, wenn sie auf beiden Seiten oder in beiden verfeindeten Lagern letztlich auch mit drin sind, wie vertragen die sich? Geht das oder geht dieser Riss des Konflikts auch mitten durch unsere Glaubensgemeinschaft hindurch? Lässt sich das irgendwie überbrücken? Kann man da vielleicht sogar vorbildlich agieren oder ist man dem ausgeliefert? Treibt es einen in die Lager?
Genau, ich bin... Jetzt sage ich das wirklich, ich bin richtig stolz auf meine Glaubensgeschwister im Heiligen Land. Das war so berührend, für mich war die erste berührende Sache, wo ich dachte, das ist jetzt nicht wahr, war das Requiem für die 4. Da habe ich gesagt, eben als ehemaliger Patriarchalvikar, dann eben als Abt, habe ich gesagt, Leute, ich habe euch einfach so lieb, ich war auch schon diesen Kibbutzim. Ich habe dann auch gesagt, ist mir einfach ein Anliegen. Ich möchte wirklich, dann am 2. November aller Seelen, ganz, ganz spät, typisch 21.30 Uhr, haben wir dann Requiem gefeiert, volle Kirche. Und da kam eben auch die hochschwangere Witwe, war da. Und wir hatten die dann die 4 Bilder von den 4 Ermordeten und haben dann einfach eben klassisches Requiem gefeiert. Und dann waren Fürbitten so freie Fürbitten. Und die erste Fürbitte war von den Filipinos, wir beten für unsere Glaubensgeschwister in Gaza, die Angst haben vor dem Bombardement und die Zuflucht finden, denke ich mir, welche Größe steckt dahinter? In einem Gottesdienst, wo es klar ist, das Thema ist, wir feiern ja ein Eucharistiefeier für 4 Menschen, die von der Hamas ermordet wurden. Und die allererste Fürbitte, die frei kommt, ist für die Glaubensgeschwister in Gaza. Ich glaube, da muss ich mir nichts mehr sagen, da dachte ich mir, jawohl, das ist Christentum. Das ist Christentum. Das ist einfach, wenn ich immer dran denke, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ähnlich ist es jetzt. Wir hatten jetzt zum Beispiel 2. Februar Gottesdienst mit dem lateinischen Patriarchen, der Tag des geweihten Lebens. Und ich glaube, wir sind die einzige Religionsgemeinschaft im Heiligen Land, wo sowohl Lesungen und Fürbitten auf Arabisch und Hebräisch vorgelesen worden, weil wir haben einfach arabisch sprechende Christen und hebräisch sprechende Christen. Natürlich kam auch Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch kommt nie vor, muss ich sagen, das ist eine Sprache, die spielt keine Rolle im Heiligen Land, aber ich sag mal, es zeigt einfach, wir sind glaube ich die einzigen und das ist auch eine Rolle, die wirklich sagen, wir können uns nicht auf eine Seite schlagen, wir sind auch nicht neutral, wir sind auch nicht zwischen allen Stühlen, sondern wir sind eigentlich involviert in das Schicksal von beiden Völkern. Und das macht es sehr, sehr anstrengend, weil dann natürlich auch christliche Glaubensgeschwister mir dann die Welt erklären, dass ich doch jetzt mal hier auf der richtigen Seite der Geschichte stehen muss. Und ich dann einfach sage, nein, meine Perspektive ist die, dass ich, und das ist meine religiöse Perspektive, und ich bin kein Politiker, und warum soll ich wie ein Politiker klingen? Ich glaube, die Perspektive ist die, die die Menschen auch erwarten, dass ich nochmal religiös klar mache, was wir Juden, Christen, Muslime gemeinsam glauben, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Das heißt, jeder Mensch, säkular gewandelt Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, dass einfach, wir reden über Menschenschicksale, über Menschenbiografien. Und am 7. Oktober wurden Biografien zerstört. Da wurden auch Erinnerungsstücke zerstört. Und jetzt in Gaza werden Biografien zerstört und werden auch Erinnerungen zerstört. Wie gesagt, kein Christ in Gaza hat mehr ein stehendes Wohnhaus. Da ist alles weg. Da ist da quasi alle Erinnerungsstücke, alle, da ist quasi auch eine Familiengeschichte ausradiert. Und das gilt hier wie da. Und deswegen fremdel ich extrem mit den Leuten, die da eindeutig ganz genau wissen, auf wessen Seite sie stehen müssen und wer Propaganda verbreitet und wer die Wahrheit sagt und so, sage ich, nee, also es ist komplexer.
Aber das ist ja dann doch auch sehr hoffnungsvoll. Also ich hätte gedacht, in so einer Situation kann man eigentlich den doppelt und dreifach geschundenen Christen jetzt nicht unbedingt mit dem Anspruch der Feindesliebe kommen, weil das einfach überhaupt nicht tragbar ist oder nicht leistbar im Augenblick. Aber wenn du sagst, da ist tatsächlich unsere religiöse Grundüberzeugung an solchen Stellen sichtbar und scheint auf, dass...
Nee, aber ich will dir was sagen. Es ist nicht so einfach. Wie gesagt, du hast vor Ort die Realität, wie gesagt, wie die Filipinas und Filipinos. Also ich sage, Filipinas sind 95% Frauen, ist eine Women's World. Also ich bin da meistens immer mal mit zwei, drei anderen der einzige Mann. Also es wirklich war gefühlt immer auch Frauenseelsorger, weil es einfach, diese ganze Pflegekräfte sind Frauen. Deswegen ist tatsächlich ein Wunder, dass mit Paul sozusagen einen der wenigen männlichen Krankenpfleger auch umgebracht wurde, weil die muss man wirklich mit der Lupe suchen. Und was ich da halt berührend fand, das ist die Realität vor Ort. Die Realität vor Ort ist ein riesiges, weites Herz. Was aber anstrengend ist, ist die Realität außerhalb des Landes. Wo dann Leute, ich muss das dann auch sagen, auch Kirche in Deutschland, ohne ins Detail zu gehen, dann auf einmal eindeutig ganz genau wissen, wie sie sich positionieren müssen und wo sie sozusagen mit Hashtags und anderen Sachen ganz klar, wie gesagt, Deutschland ist, sagen wir, das Beispiel in die eine Richtung, in Lateinamerika geht das dann gerne in die andere Richtung mit ähnlich engagiertem Elan. Und wo ich dann sage, liebe deutsche Kirche, liebe deutsche Bischöfe, liebe lateinamerikanische Bischöfe, hat eigentlich jemand von euch mal ein Telefon zur Hand genommen, lateinischen Patriarchen mal angerufen und sagen, was würde euch denn helfen, was ist eure Position? Oder auch den Abt der Domitio, ich muss es mal so sagen, also zur Abtsweihe haben mir sehr, sehr viele gratuliert. Viele haben offensichtlich meine Nummer, die haben sie seit dem 7. Oktober verlegt.
Das ist ja erschütternd. Du hast gerade schon die Brücke geschlagen zu den anderen Religionen. Theoretisch haben ja alle drei großen Religionen, die dort vertreten sind, auch in ihrem Glauben Schätze, die auf Frieden und Versöhnung hinwirken könnten. Und es gibt in allen drei Religionen auch Menschen, die so ticken und das versuchen umzusetzen und zu leben. Was hast du für einen Eindruck? Sind die da auf verlorenem Posten? Oder sind die religiösen Menschen mehrheitlich, sage ich mal, Teil des Problems oder Teil der Lösung? Oder wird eine gute Mehrheit von religiösen Hooligans, wie du sie gerne nennst, vereinnahmt? Das würde mich noch interessieren. Also wie ist der Blick, wie sind da die Größenverhältnisse?
Genau, also es ist beides. Wie gesagt, ich hatte mit Detlef Pollack jetzt auch nochmal ein Gespräch, der Meinung ist, ich überbetone den positiven Impact der Religion. Ich bin der Meinung, er sieht vielleicht zu stark den toxischen Impact in Religion haben können. Ich sage mal, beides ist wahr. Religionen sind Teil der Lösung und Teil des Problems. Sie sind Teil des Problems und ich meine, das kann man jetzt ja im Internet auch sehen, wie verschiedene Menschen mit mir in den Dialog treten wollen. Diese Hooligans der Religion, und das sind aber die Religion missbrauchen für ihre Identitätsfrage. Und ich glaube, da ist jede Religion unglaublich verführbar, wenn Menschen kommen, die eine sehr unsicheres Selbst haben und sich dann fragen, Digitalisierung, Globalisierung, es wird alles so kompliziert und komplex und man weiß ja gar nicht mehr, ne, wem soll man trauen, wem nicht. Und das ist natürlich, wenn da so ein Hassprediger kommt. Hassprediger klingt brutal, als es ist. Das sind ja oft sehr charismatisch verführerische Leute auf YouTube, die dann halt in so 3-Minuten-Videos die Welt erklären. Die dann sagen, pass mal auf, ist gar nicht so schwer. Hier, das ist richtig, das ist falsch. Wenn du das machst, dann bist du auf der richtigen Seite. Wenn du das machst, Hände weg davon. Die kannst du trauen, das sind deine Freunde, das sind deine Feinde, die musst du bekämpfen. Und wenn man natürlich so ein wunderbares Schubkastendenken hat, wenn man sozusagen ganz klar weiß, sozusagen, wenn was kommt, muss ich nur nach dem Motto gut, schlecht, also so, natürlich, dann kriege ich die Identität sehr klar. Und dann kann ich auch sagen, okay, das ist halt alles Propaganda und das ist die Wahrheit, die wird doch verschwiegen. Und die Leute ticken dann halt, und das ist jetzt in dem Fall, bin ich halt eines der Lieblingsziele von jüdischen Radikalen, die dann halt sagen, Amos Oz hat die gern jüdische Neonazis genannt, die halt sagen, ja, Israel den Juden, nicht Juden raus. Und die halt der Meinung sind, Jerusalem ist eine jüdische Stadt und ich habe so nicht rumzulaufen und das ist das Allerschlimmste. Und das eben wird, das ist jetzt, das wurde auch aktiv versucht, mir vom Hals zu reißen, nachdem man es angespuckt hat vorher. Und das ist halt einfach ein Phänomen, das sind halt die Leute, für deren bloße Existenz ich schon eine Bedrohung bin. Aber klar, um das auch klar zu machen, das ist kein Privileg irgendeiner Religion. Das gibt es im Judentum, das gibt es im Islam, das gibt es im Christentum, es gibt es im Buddhismus, es gibt es im Hinduismus. Klar, das ist da. Wie der Fußball ein Hooliganismusproblem hat, haben die Religionen ein Hooliganismusproblem. Ja. Und da muss jede Religion an ihre eigenen Gläubigen ran und muss sagen, was geht es bei Religion? Und jetzt kommt das Positive, was mein Thema ist und wo ich jetzt auch heute wieder vor Schabbatbeginn mit einem Rabbiner auch nochmal telefoniert habe, wo ich immer merke, das ist sehr anschlussfähig, das, was die Benediktsregel sagt, nämlich die Job Description von uns Mönche, Gottsucher sein. Und da kenne ich sehr, sehr viele meiner muslimischen und jüdischen Freunde, die sagen, genau das, weil alle Religionen, alle Hochreligionen, die man ernst nehmen sollte, kennen eigentlich die Wahrheit, dass wir armselige Sünderinnen und Sünder sind und dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen, dass ohne Gottes Barmherzigkeit sind wir verloren. Keiner kann sich selbst erlösen, keiner hat den Dreh raus, die Welt zu retten, sondern es gibt diese Demut vor Gott und auch Wissen, wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes und dieses Wissen darum, jeder Mensch ist genauso kostbar wie ich. Und das gibt es in allen heiligen Texten. Also dieser Respekt vor dem Leben, die Heiligkeit des Lebens, die Heiligkeit des anderen. Und wenn ich das ernst nehme, dann hat Religion ein unfassbares Friedenspotenzial, Versöhnungspotenzial, Dialogpotenzial. Und die Menschen gibt es. Ja, die gibt es. Und ich muss sagen, gerade jetzt Samstag nach dieser Attacke, ich merke mal wieder, bin überrascht dann, wie viele jüdische, muslimische, christliche Freunde ich habe. Das ist wirklich berührend und das gehört auch immer dazu, wo ich immer sage, diese ganzen Hasser machen immer einen Fehler. Sie denken, wenn sie mich angreifen, geht es mir schlechter. Ganz im Gegenteil. Ich sag mal, jedes angespuckt werden öffentlich ist schon dann sozusagen 10 Freunde mehr. Also so gesehen bin ich da innerlich auch komplett. Also, weil viele sagen, geht's dir gut? Sag ich, nee, ist wirklich wunderbar.
Wenn die sich das auf YouTube anhören, dann ärgern die sich. Du hast vorhin auch schon gesagt, das find ich ganz beeindruckend, dass da so viele Solidaritätsadressen aus allen Richtungen kommen. Aber was sagen denn eigentlich die Vertreter jenes strengen Judentums dazu, aus deren Kreisen die beiden jungen Leute zum Beispiel kamen, die dich da jetzt vor laufender Kamera angegangen sind? Also was sagen die Offiziellen, die für diese Gemeinde stehen, dazu, was ihre Schäflein da tun?
Genau, also man muss unterscheiden. Es wurde oft auch noch wieder falsch dargestellt, das seien Ultradoxe, das waren keine Ultradoxen. Mhm. Ultradoxe sind anders gekleidet. Die waren natürlich jetzt auch nicht klassisch wie diese nationalreligiösen Sieder gekleidet, sie waren so ein bisschen dazwischen gekleidet. Die ganz, ganz Ultraorthodoxen machen eigentlich sehr, sehr klar, und wir reden nochmal was ganz anderes. Für einen Ultraorthodoxen ist das undenkbar, was da passiert ist, weil es war Schabbat. Das war Chilul Schabbat, das war Chilul Hashem. Also das war, also deswegen, also das ist, also ich meine, das muss man nochmal klar machen. Die können mich gerne 6 Tage die Woche anspucken und so, aber sozusagen am Schabbat mich anspucken, dann mir das Kreuz runterreißen wollen. Das ist körperliche Arbeit. Das ist verboten am Schabbat. Also wenn wir jetzt mal auf diese ganze, also das ist wirklich eine Entheiligung, Entweihung des Schabbats. Und deswegen muss man sagen, für die, und das ist eben noch mein Thema, Hooligans der Religion. Wir können das ja auch durchspielen bei anderen Religionen. Wie diese IS-Kämpfer können kein Arabisch, haben noch nie die Koran gelesen, wollen aber Kalifat aufbauen. Mhm. Und das ist genauso wie jetzt, sag ich mal, diese ja, selbsternannten Juden, ich sag mal, laufen religiös-jüdisch rum, aber heiligen nicht mal den Schabbat. Also sag mal, da fehlt es am ABC.
Indikatoren dafür, dass man eben auch sieht, das ist eine Instrumentalisierung oder ein Missbrauch
von Religion und nicht. Oder das letzte Mal wurde uns wieder eine Scheibe eingeschmissen am Freitagabend. Leute, ey, das ist verboten. Also das ist nochmal doppelt. Und da merkt man auch schon, und deswegen sage ich das auch, sind Hooligans der Religion, weil der eigene Glaube, jetzt nehmen wir mal an, du bist sogar von Hass zerfressen gegen mich, dann aber nimm wenigstens deinen Glauben ernst. Also das ist halt der Punkt. Und deswegen sind das für mich wirklich Leute, die das Religiöse wirklich so als Accessoire sehen und wirklich als Identitätsding gegen mich. Und deswegen von den religiösen Rabbinern gibt es durchaus ganz klare Verurteilung. Wer da weniger verurteilend ist, sondern sogar Verständnis hat, ist halt dieses nationalreligiöse Lager. Und ich meine, da haben wir die Namen, da gibt es sogar ein unsägliches Interview mit ihm, Itamar Ben-Gvir, dem Minister für nationale Sicherheit. Der ist der Meinung, das wird jetzt alles nur hochgejatzt und naja, das, ja, also. Es ist ja auch, ne, warum laufe ich so provokativ rum, ne? Ja. Im armenischen Viertel wohlgemerkt, was ein christliches Viertel ist.
Ja, das hat sie geschrieben. Ja, du hast ja das Stichwort Antichristianismus genannt, quasi im Gegenzug zum Antisemitismus. Der ist natürlich tatsächlich ein virulentes Problem. Seit dem 7. Oktober haben sich die Zahlen antisemitischer Straftaten allein in Deutschland, ich glaube, verdreifacht verglichen mit dem Vorjahreswert. Das ist natürlich empörend und verpflichtet alle Anständigen zu einer klaren Haltung. Trotzdem ist es auch bei so einer Sache am Ende etwas komplizierter, denn auch der Vorwurf des Antisemitismus kann ja instrumentalisiert werden. Und da kann zu Unrecht eingesetzt werden, um andere zu diskreditieren und macht damit natürlich den Kampf gegen richtigen Antisemitismus nicht einfacher. Du wurdest selber damit konfrontiert, bist als Antisemit bezeichnet worden. Was hat man dir vorgeworfen? Was bezweckt jemand damit? Und vielleicht eine kleine Hilfestellung, gibt es so einen Lackmustest? Woran erkennt man, ob der Kampf gegen den Antisemitismus echt oder vorgeschoben ist?
Schwierige Frage. Also der Vorwurf, den mir Leute dann sagen, ich sei antisemitisch, ist einfach. Mir wird vorgeworfen, ich sei ein Aktivist, der sozusagen sich andauernd äußere dazu, wie er angegriffen wird und wie die Christen angegriffen werden und warum ich mich denn nicht äußern würde zum Schicksal der Christen in Nordkorea oder Saudi-Arabien. Das ist halt genau die Sache, wo ich sage, Leute, Nordkorea war ich noch nie, Saudi-Arabien auch noch nie. Ich habe überhaupt keine Expertise. Ich habe aber eine Heiligland-Expertise. Ich lebe seit über 20 Jahren hier. Und ich meine, 2015 wurde mein Kloster in Tabqa angesteckt. Dann gab es einen enormen Brand. 2014 gab es den Brand der Chiavi Domizio. Ich rede halt von Selbsterlebtem. Und da muss ich sagen, also wenn ich nicht mehr von Selbsterlebten reden darf. Und Fakt ist auch, ich möchte gern, dass mir jemand mal vorwirft, wo ich irgendwie einen Satz gesagt habe, der hetzerisch oder irgendwie judenfeindlich wäre. Ganz im Gegenteil. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Verehrung der Heiligen des Alten Testaments. Ich bin im intensivsten Dialog mit jüdischen Freunden theologisch. Und ich sage auch, Antisemitismus ist ein Problem. Da müssen wir ran. Nur was mich aufregt, er wird in meinen Augen ganz komisch geführt. Ich bin ganz großer Fan von Ernst Ludwig Ehrlich, der Namensgeber des jüdischen Begabtenförderungswerks, der mal analysiert hat, das ist ja auch dieses bleibende Unverständliche, wenn wir in die 30er, 20er Jahre zurückgehen, also Nazi-Deutschland. Deutschland war eine Kulturnation. Und Ernst Ludwig Ehrlich gesagt, wie konnte diese Kulturnation so eine Fratze, so barbarisch wäre. Also was ist da schiefgelaufen, dass sozusagen Hitler eine ganze Nation sozusagen sein, ja, also wirklich dermaßen vergiftet hat zu dem, was kam. Und da ist seine Analyse, gibt es ein wunderbares Interview mit ihm, wo er sagt, ja, theologische Wüste traf auf moralische Anspruchslosigkeit. Und ich liebe dieses Zitat, weil ich würde sagen, genau, das ist für mich der Kern jeden Judenhasses, nämlich theologische Wüste, ein Nichtwissen um das Judentum und natürlich diese morale Anspruchslosigkeit, das betrifft mich ja nicht, klar so. Mhm. Und da würde ich sagen, ich bin manchmal sehr erstaunt, wenn Leute Antisemitismus bekämpfen wollen, die aber keine drei geraden Sätze zur jüdischen Religion rausbringen und sozusagen jetzt nicht wirklich Experten sind, was jüdische Theologie, jüdische Ethik, jüdische Philosophie betrifft. Und da sehe ich eine unfassbar große Bildungslücke und deswegen dieses Herumdreschen auf Theologie. Wir brauchen mehr Theologie als weniger Theologie, weil sonst verkommt dieser ganze Antisemitismus-Diskurs nämlich zu so einem ganz Schwarz-Weiß-Denken. Wie hältst du es mit dem Staat Israel, gar nicht mit dem Staat, sondern mit der Regierung. Also auf einmal haben wir dann so ganz komische Sachen. Wer Netanyahu kritisiert, ist Antisemit. Man darf aber im gleichen Atemzug über das Verbot der Knabenbeschneidung oder von Schächten reden, weil das ist ja gegen, keine Ahnung, Kinderschutz und Tierschutz. Wo ich sage, okay, wenn wir Schächten und die rituelle Beschneidung verbieten, bedeutet das, wir verunmöglichen orthodoxes jüdisches Leben in Deutschland. Das ist für mich total antisemitisch. Aber das schreit irgendwie keiner auf. Ich erinnere mich an diese Beschneidungsdebatte im Bundestag, die wird fröhlich geführt. Und dann aber gibt es ein Aufjaulen, wenn man klar macht, dass Netanjahu durchaus auch eine Form von fragwürdiger Regierungspolitik an den Tag legt, die auch innerisraelisch sehr stark diskutiert wird. Und der zum Beispiel umgekehrt jemand wie George Soros, der ein Jude ist, den man dann durchaus verunglimpfen kann, man ist dann aber kein Antisemit, weil der sozusagen ein Netanjahu-Kritiker ist und und. Also da ist für mich vieles irgendwie aus dem Bild geraten, wo ich sagen würde, ja, wir haben ein riesiges Antisemitismusproblem und das ist dieses Verschwörungsgeschwurbel. So nach dem Motto, ja, irgendwie diese Finanzkräfte machen irgendwie heimlich oder wie auch immer so. Und dann irgendwie nach dem Motto, ja, diese abgeschottete, komische Religion hin und her. Da würde ich sagen, wir haben ein riesen Bildungsproblem.
Da hilft ja im Grunde oft auch Begegnung, also kennenlernen. Du hast es vorhin gesagt, Wissen über das Judentum. In meiner Erinnerung aus den 90er Jahren, da war die Abtei wirklich in diesem Geflecht der politischen und religiösen Kräfte irgendwie so ein neutraler Boden. Also sie hatte Kontakte in alle Seiten. Es hieß immer, dass auch Menschen aus gegnerischen Lagern sich da treffen, hier sich begegnen, miteinander reden können, was sie vielleicht gar nicht öffentlich zugeben würden. Also die Abtei war diesen ganzen Wirrungen so ein bisschen enthoben. Ich habe gestern schon gesagt, so zwischen Zaungast mit Narrenfreiheit und Everybody's Darling auf der anderen Seite. Das war ein cooles Lebensgefühl, fand ich damals. Ich habe, soweit ich das in diesem Jahr mitbekommen habe, funktioniert das noch in einer Atmosphäre, wo solche Anfeindungen normaler werden? Oder werdet ihr durch diese Zuspitzungen dann doch in irgendwelche Lager gedrängt oder durch Zuschreibungen hineininterpretiert?
Also wir haben auf jeden Fall eine sehr prominente Wahrnehmung. Also die Domizio kennt man.
Gibt es noch so Friedensgespräche bei euch im Haus?
Genau, absolut. Also ich sage, wir sind natürlich...
Seit dem 7. Oktober auch, also wirklich ganz aktuell.
Ja, also wir sind im Gespräch. Wir sind tatsächlich auch so eine Hoffnungsoase. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, wo Menschen auch kommen und Menschen auch, sag mal, Trost und Hoffnung suchen. Weil eben, wer mit mir redet, ich fantasiere nicht den Dritten Weltkrieg herbei. Ich bin nicht der, der sozusagen die neuesten Ticker durchgeht und sagt, oh, wow, 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 wow. Sondern ich sage, ja... Ich hoffe und glaube, es gibt Zukunft. Und ich glaube auch fest, dass Gott seine schützende Hand über allem hat und irgendwo, dass Gott auch da ist und dass Gott kein Zyniker ist. Und ich hoffe wieder alle Hoffnung und ich vertraue wieder alles Misstrauen, was da ist. Und das versuche ich auch wirklich in aller Glaubensvertrauen auch wirklich mit meinen Brüdern zu leben, dass wir da sind. Und ich kenne halt viele, die einfach sagen, jetzt hat mir schon wieder einer geschrieben, du lass uns wieder einen Kaffee trinken, es ist gerade alles wieder so zu viel. Ein jüdischer Freund. Und das ist einfach wichtig, dass wir da sind. Das ist eine Realität. Andererseits sind wir aber natürlich auch ein absolutes Hassobjekt. Also ich empfehle auch mal, wer das mal erleben will, wie wir gesehen werden. Es gibt auf Google Maps, kann man ja Bewertungen machen. Ich empfehle die Ein-Sterne-Bewertungen unseres Klosters. Da geht es nicht darum, dass der Kaffee nicht schmeckt in der Cafeteria oder sonst was, sondern da geht es wirklich darum, also ich kann es verraten, genau. Es ist eine Schande, dieser Götzentempel wegspringen, eine Schande, dass das hier ist und nicht betreten und wirklich furchtbar und verschandelt Jerusalem und so weiter. Ist halt diese beide Realität. Also man kann sagen, es gibt wenige Menschen, die keine Meinung zu uns haben. Mhm. Wir haben wirklich auch Menschen, die solidarisch auch zu uns kommen. Jetzt allein gestern war eine Gruppe wieder von Tag Meir da, das ist jetzt auch eine Organisation, da waren Judenchristen, Muslime gemeinsam da, die da waren, einfach gesagt haben, gut, dass ihr hier seid. Und da.
Wo siehst du denn Gruppen, Personen, Kräfte, Orte, in denen das Zusammenleben noch funktioniert, die Modellcharakter haben könnten, die vielleicht auch irgendwann mal wieder größere Wirkung entfalten können, vielleicht mal wieder modellhaft mehrheitsfähig werden? Gibt es sowas oder ist das im Moment alles in Deckung oder kaputt?
Und es gibt die zum Beispiel Tag Meir, die uns besucht haben. Die sind wirklich richtig gute Freunde geworden von uns. Das ist ein Sprachspiel, heißt Lichtzeichen auf Hebräisch. Mhm. Und sie sind eine Gegenbewegung neben Tag Meir, das heißt Preisschild. Und Tag Meir ist wirklich eine rechtsradikale Gruppe, meistens jüdischer Siedler, die, wenn ein Siedlungsaußenposten geräumt wird, als Rache dafür, weil sie eine Moschee niederbrennen, Kloster anstecken oder wie auch andere Sachen und dann eben die Unterschrift geben, für was das die Rache ist. Mhm. Und daraufhin hat eine Gruppe sich gegründet, und das ist sehr berührend, Juden, Christen, Muslime, Drusen gemeinsam, die sagen, unser Glaube sagt uns was anderes. Unser Glaube lehrt uns nicht Hass, sondern Versöhnung. Und wenn immer irgendeine religiös motivierte Hassattacke ist, kommen die und zeigen ihre Solidarität. Weil wir so oft Opfer sind, waren wir uns schon ganz häufig, deswegen jetzt schon wieder. Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Aber und das sind wirklich Menschen, wo man merkt, die nehmen sich dann frei, die fahren mehrere Kilometer, sind da und zeigen einfach, und die da auch ganz unterschiedslos sind. Also das heißt, wenn eine Synagoge angegriffen wird, genauso wie eine Moschee, genauso wie eine Kirche, genauso wie wenn irgendwie ein Busfahrer, genauso wie eine Familie, also sind da auch jetzt nicht irgendwie, sag mal, dass sie sagen, nur Tränen für eine Seite, sondern wirklich zu sagen, wenn jemand, ein verwirrter Muslim, ein verwirrter Jude, verwirrter Christ, verwirrter Drusi, auch immer, meint, sein Glaube lehrt ihm Hass, kommen wir daneben und heilen quasi Wunden, indem wir als große Gruppe kommen und mit dieser Person, und das ist immer ganz schön, in der Regel wird dann mit der Person auch so ein bisschen, also oft kommt dann der Rabbiner, der sagt, wir gucken mal, das wäre der Tora-Abschnitt, das ist das, was mich beschäftigt, was meinst du? Dann kommt der Muslim und sagt, ja, hier Koran, so sagt Gott, dass man mit dem quasi auch religiöse Texte teilt und irgendwie versucht, so einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Das ist eine ganz starke Gruppe.
Israel ist ja eine tief gespaltene Gesellschaft, eine knapp immer etwas größere, eine knapp immer etwas kleinere Hälfte. Es gab Proteste vor dem 7. Oktober gegen die Regierung Netanyahu. Wogegen richtet sich diese Kritik vor allem? Also ist da auch so etwas zu finden, wie du es vorhin von euch Christen erzählt hast, dass man quasi für das Schicksal der anderen auf der anderen Seite betet oder sich interessiert? Wird da die Verhältnismäßigkeit der Bombardements in Frage gestellt oder geht die Kritik doch eher gegen die eigenen Strukturen, zum Beispiel die Geheimdienste und die Fehler, die dort passiert sind? Wie nimmst du quasi die Opposition in Israel wahr? Hat die auch eine Sympathie für die Zivilgesellschaft in Gaza oder bleibt es eher in der innerisraelischen Frontstellung?
Nee, jetzt die Proteste ist ganz spannend und das ist etwas, was sehr, sehr viel mit Religion zu tun hat. Und ich freue mich fast innerlich, weil war ich da ein bisschen prophetisch. Ich hatte das Gespräch auch mit einigen Rabbinern schon und ich merke, diese Frage, die ich mir sehr früh gestellt habe, ist jetzt wirklich tatsächlich auf der Straße präsent. Mhm. Nämlich jetzt mache ich mal ein Liebesbekenntnis gegenüber dem jüdischen Glauben, der jüdischen Ethik. Was ich nämlich total faszinierend finde am Judentum, ist das Prinzip Pikuach Nefesh. Das heißt, das Judentum hat die Heiligkeit des Lebens viel größer als wir Christen. Da sind wir Christen, also ja, wir sagen, Leben ist wichtig, Leben ist heilig, Leben ist gut. Aber zum Beispiel gerade auch, wenn es End of Life, also quasi in den Bereich Sterbebegleitung, da würden wir immer sagen, nein, Schmerzfreiheit ist wichtiger, ein würdiger Tod, als jetzt irgendwie Leben um jeden Preis. Und das Judentum hat einen ganz, ganz feinen Sensus für die Heiligkeit des Lebens. Und das wird ethisch begründet, weil in der Tora, die 613 Gebote und Verbote im Judentum, haben immer diese Klausel, damit du lebst. Also du sollst dies und das tun, damit du lebst. Oder du sollst dies und das nicht tun, damit du lebst. Das heißt, dieses damit du lebst, das ist so wichtig. Und was ich eben nicht verstanden habe tatsächlich, also sozusagen aus dieser Außenperspektive auf die jüdische Ethik, war die Frage, wenn das Judentum sagt, das Wichtigste ist Leben, warum sie, wo es um diese Geiseln geht, nicht zu sagen, okay, und wenn ihr bescheuerten Hamas-Leute alle unsere Gefangenen wollt, dann nimmt die alle raus, aber wir wollen das Leben der Geiseln bewahren, weil Leben ist das Höchste, was unsere Religion uns lehrt. Und das ist sozusagen, die Frage ist jetzt genau das ist gerade aktuell die auf der Straße, dass viele sagen, holt die Geiseln jetzt raus, holt die jetzt raus und egal um jeden Preis, holt die raus. Mhm. Und da gibt es halt die aktuelle Regierung, die sagt, nein, 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 wir holen die militärisch raus, wir kämpfen weiter, wir geben nicht nach. Fakt ist, seit dem letzten Waffenstillstand ist nicht eine einzige Geisel militärisch befreit worden. Das heißt, das muss man einfach nochmal klar sagen. Und ich oute mich jetzt auch meine Position. Ich bin voll bei denen, die demonstrieren, weil es eine sehr religiöse Anfrage ist. Die religiöse Anfrage ist nämlich, wenn ein Staat sagt, unsere Identität ist eine jüdische und eine demokratische, aber wir haben sozusagen diese jüdische Seele, dann muss es auch der moralische Kompass sein. Mhm. Und da habe ich tatsächlich eine große anfrage, natürlich jetzt als Christ, aber gerade wo ich sage, was ich eigentlich an jüdischer Ethik so unfassbar schätze, wo kommt denn das jetzt gerade zum Tragen? Und diese Frage, die nicht nur ich habe, haben jetzt sehr viele und formulieren die auf der Straße.
Wenn ich die mal gerade auf die andere Seite spiegel, nimmst du unter Palästinensern auch so etwas wie Distanz zu Hamas wahr oder gar offene Kritik oder geht das einfach nicht in Gaza?
Es gibt tatsächlich in Gaza, es gibt einige Demonstrationen. Also
eine habe ich gelesen.
Genau, ja. Ja, also da muss ich auch sagen, das ist wirklich, das ist echter Mut. Nicht mir irgendwie aus Deutschland E-Mails zu schreiben, das ist echter Mut. Also in Gaza wirklich da zu demonstrieren. Natürlich, also ich meine gerade die Christen, also das ist natürlich da, da gibt es niemanden, der die Hamas gut findet. Also ich meine, es ist eine Terrororganisation, die auch sozusagen noch islamistisch ist, also die natürlich jetzt nicht irgendwie da am Schmusekurs gegenüber dem Christentum ist. Aber wie soll man sagen? Es gibt natürlich klar auch eine Angstbesetztheit, klar in Gaza. Ich meine, die Hamas ist natürlich da einfach sehr, sehr präsent. Und manchmal denke ich mir, ich finde es auch immer schwierig. Da hat mir jetzt tatsächlich, weil ich war da auch kritischer, und hat mir aber auch ein Diplomat mich zum Nachdenken gebracht, gesagt, okay, also was ist das auch für ein heroischer Akt, den zum Beispiel wir aus Deutschland fordern, dass jeder Palästinenser jetzt in Gaza gegen die Hamas auf die Straße geht und da demonstriert. Da muss ich sagen, okay, da muss man innerlich mit seinem Leben abgeschlossen haben. Also weil das ist, Fakt ist, die Hamas ist immer noch sehr, sehr stark in Gaza. Also wie gesagt, Israel ist ganz, ganz weit davon entfernt, seine militärischen Ziele irgendwie umgesetzt zu haben. Wie gesagt, es wurde nicht eine einzige Geisel militärisch befreit. Es wurde nicht einer der großen Kommandanten der Hamas getötet. Also das ist,
also da würdest du denn das vor allen Dingen diesem Druck und dieser Gefahr zuschreiben? Also bei den Palästinensern, die du kennst oder auch aus Gaza, hast du das Gefühl, unterschwellig stehen die nicht dahinter, trauen sich es nur nicht zu sagen oder scharen quasi die israelischen Militäroperationen jetzt die Leute auch mental wieder eher hinter der Hamas?
Das ist eine gute Frage. Es gibt sicher beides. Natürlich die Leute, ich kenne, also das ist natürlich wahr auf beiden Seiten. Mein Freundeskreis hat seine Grenzen. Ich bin weder mit Siedlern befreundet noch mit der Hamas. Also ich gebe zu, ich habe da auch eine gewisse Enge. Also ich muss sagen, ich komme da auch klar. Ich möchte meinen Freundeskreis auch nicht diese Extreme. Also ich kenne niemanden, der die Hamas gut findet. Ich kenne auch niemanden, der Siedlung gut findet. Also ich meine, klar, das ist klar. Ich habe da natürlich auch einen eingeschränkten Blick. Also unsere Angestellten, die Palästinenser, sind gerade die Christen. Die haben alle keine Lust auf Hamas. Also es gibt diesen Spruch, den ich immer wieder höre, die sagen, na gut, die Fatah wurde ja 2006. Übrigens ist auch das ein Punkt, den man mal klar machen muss. Was ich schon auch kritisch finde, diese Sagen, es gibt keinen Zivilisten Hamas, weil die Hamas wurde ja gewählt. Also die Mehrzahl der Menschen, die in Gaza leben, haben in ihrem Lebtag noch nie gewählt. Die letzte Wahl war 2006 und das ist eine ganz junge Gesellschaft. Das heißt also, die demokratische Legitimierung ist auf einem sehr, sehr, sehr dünnen Eis da in Gaza. Und was die Palästinenser sehr oft sagen, na gut, 2006 wurde die Fatah halt abgewählt in Gaza, weil sie als korrupt galt. Und die Hamas hat sich sozusagen als das frische, nicht korrupte Gesicht gezeigt. Mhm. Jetzt ist aber klar, die Hamas ist genauso korrupt. Und jetzt kommt der Spruch, na gut, Fatah ist korrupt mit Alkohol trinken dürfen, Hamas ist korrupt ohne Alkohol trinken dürfen, dann lieber Korruption mit Alkohol trinken dürfen. Also.
Ich möchte auch noch mal einen anderen Aspekt bringen, beziehungsweise eigentlich genau da anknüpfen, weil du ja gerade Differenzierungen vornimmst, die in der öffentlichen Wahrnehmung schon mal untergehen. Du hast ja nicht nur Verantwortung für eine Abtei und hattest nicht nur für die Gemeinde der katholischen Immigranten, sondern du hast auch Verantwortung für eine Bildungseinrichtung, nämlich das theologische Studienjahr. Und da würde ich fragen, wie dieser Grundhaltung der Ausgewogenheit, des Differenzierens, des Verstehenwollens, wie schlägt sich das nieder im Bildungsprogramm des Studienjahres? Da können ja vielleicht auch unsere KIB-Einrichtungen und wir etwas von lernen. Also wen ladet ihr ein? Was sind gute Namen? Bei wem, wenn er mal einen Gastbeitrag in der FAZ oder so schreibt, weiß man, dass man in guten Händen ist. Also kannst du uns ein paar Empfehlungen geben, wo man, ja, wem man sich anvertrauen darf? Wer sind kluge Leute auf beiden Seiten, die diese selbstkritische Haltung haben, die differenzieren, die nicht schwarz-weiß denken, sondern versuchen wirklich fair zu sein, auch den anderen gegenüber?
Ja, also wir versuchen tatsächlich, ich meine, das ist im Studienjahr und ich sag mal, wir machen die Leute in 8 Monaten unfähig, in 3 Minuten den Ostkonflikt zu erklären. Also das heißt, Man kommt vielleicht mit klaren Vorstellungen hin und am Ende ist man halt verwirrt auf einem höheren Niveau. Aber es zeigt eben auch, ich meine, ich lebe jetzt auch seit über 20 Jahren da. Ich habe jede Woche noch so Aha-Effekte von Fußnoten und Aspekten, wo ich denke, okay, das habe ich auch noch nie gehört, das habe ich auch noch nie gesehen. Mhm. Es ist ja so, also um das nur mal anzudeuten, wir reden ja nicht nur über Juden, Christen, Muslime, die in sich total nochmal bunt sind. Es gibt ja auch noch die Samaritaner, es gibt die Karäer, es gibt die Tscherkessen, es gibt die Bahai, es gibt die alle auch da noch eine Rolle spielen, die Drusen. Das heißt, also es geht ja noch viel weiter, als wir haben. Und dann, wenn man wirklich da mal tiefer eintaucht, denkt man, wow, was für ein faszinierender Kosmos sich da auftut von Menschen. Und das ist genau, was unsere Aufgabe ist. Wir besuchen halt eben zum Beispiel die Bahai, die Drusen, die Muslime, die Juden, die Christen, die Samaritaner. Genau, wir haben Begegnungen mit diesen Menschen, die natürlich dann ihre Perspektive bringen. Wir haben Lehrende aus Israel und Palästina im Studienjahr. Und wir haben, und ich glaube, das ist das, weil wir reden ja gerade über diesen politischen Aspekt, durch diesen theologischen Studienjahr. Wir machen durch viel Ostkirchenkunde, bin ich auch mit an Bord. Wir machen Ökumene, wir machen Judentum, Islam, theologisch, wir machen Archäologie, wir machen Bibel. Also durch vieles ist theologisch, aber gerade diese politische Sensibilität kommt durch diese Gastvorträge. Wir haben jeden Dienstagabend einen Referent und das ist dann sehr, sehr bunt. Also da kommt dann, was ich, eine liberale Rabbinerin, die dann nochmal ihre Perspektive auf das sieht. Dann kommt, was ich, ein christlicher Palästinenser. Dann kommt ein orthodoxer Rabbiner. Dann kommt, was ich, ein Journalist für die deutschen Qualitätszeitungen. Dann kommt, was ich, ein Literat. Also es kommen ganz, ganz verschiedene Perspektiven, wo natürlich dann immer jeder, und das ist das Faszinierende, so geht es mir auch immer, man wird nicht angelogen. Es ist nicht so, dass die Leute einem Unsinn erzählen. Es ist immer nur spannend, wer was stark macht und was weglässt. Also am spannendsten finde ich immer, was man weglässt, was man sozusagen dann ausblendet. Mhm. Weil es gibt sehr viele Leute, die können dann wunderbar was erzählen. Das klingt dann total stimmig. Später kommt man drauf, okay, da hat aber ganz viel gefehlt. Das wurde gar nicht erwähnt und so. Und deswegen immer vor. Also, genau. Und jetzt Namen hast du gesagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt schätze und nochmal neu schätzen gelernt habe, wenn ich total erfrischend finde, auch gerade im Gespräch jüdisch-christlich, wäre Israel Yuval, der übrigens auch Deutsch kann, den ich richtig, richtig spannend finde, weil der nochmal, sage ich mal, einen ganz neuen Blick, weil so neu ist der gar nicht, der schon seit Ende der 90er Jahren ist der da, aber er ist sozusagen die Ikone, das Verhältnis von Judentum, Christentum, dass halt dieses gut gemeinte, nach dem Motto, unsere älteren Geschwister, so nicht stimmt, sondern eigentlich, dass wir Geschwister sind und eben sein berühmtes Buch, die zwei Kinder aus demselben Schoß und dass eigentlich das heutige Judentum, das heutige Christentum sich gegenseitig beeinflusst haben.
Aneinander entwickelt
haben und das finde ich ganz spannend, weil man dann sowohl seine eigene Religion als auch das Judentum ganz neu entdeckt und total spannend. Also zum Beispiel, das finde ich jemanden so Tipp.
Hast du ganz am Schluss noch eine Faustformel? Was ist so die schädlichste Verzerrung, der schädlichste blinde Fleck oder Pauschalisierung, die du uns allen quasi empfiehlst zur Hinterfragung oder zur Überwindung?
Für mich gehen die Alarmglocken an bei Dehumanisierung. Und das ist mal sehr interessant, dass wohl, sag mal, die richtigen Israel-Fans und die Palästina-Fans dann wirklich eigentlich das Existenzrecht des anderen leugnen. Mhm. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, Palästina gibt es gar nicht, oder Israel gibt es gar nicht. Und dann irgendwie genau, die anderen sind dann halt dann gar nicht Menschen mehr, sondern irgendwie Monster, Terroristen, Besatzer nur. Und so sagt nur in dieser Form sozusagen, und wo dann wirklich diese Differenzierung weg ist, wo die Zwischentöne weg sind, wenn es dann wirklich ganz schwarz-weiß wird. Mhm. Und da finde ich tatsächlich, und das ist auch bei dem Krieg 7. Oktober ganz spannend gewesen, wie ich ganz schnell die Dehumanisierung einsetzt, wo dann ganz schnell dieses Wort kommt, der andere, das sind keine Menschen, das sind Tiere in Menschengestalt. Ja. Und da würde ich sagen, Red Flag, Achtung, Achtung. Ja.
Wir machen es jetzt so, dass hier unsere Studienleiterin Dr. Katharina Löffler und von der KIB Landesstelle Herr Johannes Judith, die haben Fragen sortiert und geclustert und sind jetzt quasi präpariert, das einzuspeisen, was von Ihnen, vor allen Dingen von Ihnen an den Bildschirmen zu Hause und in den Gruppen der KIB kommt. Und wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir auch noch mit dem Saalmikro weitermachen. Aber jetzt erst einmal das, was aus dem Stream an Fragen zu Ihnen kam. Bitte sehr.
Ja, ein herzliches Willkommen auch noch von uns beiden, von Herrn Judith und mir. Sie haben wahnsinnig viele Fragen eingereicht, unglaublich spannende Fragen. Also es ist uns sehr schwer gefallen, das hier alles zu clustern, zu ordnen. Wir haben jetzt eine Auswahl getroffen und würden damit jetzt loslegen. Viele Fragen, die uns erreicht haben, beziehen sich natürlich auf den Nahostkonflikt, auf die Frage, wie es weitergehen wird, kurzfristig, aber auch langfristig. Ab Nicodemus, Sie haben ja von Ihren vielen Kontakten in der Bevölkerung vor Ort gesprochen. Was hören Sie aus Ihrem vielfältigen Netzwerk an Stimmungen, an Einschätzungen, Meinungen? Und was glauben Sie selbst? Wie kann es die nächsten Tage, Wochen, Monate weitergehen, jetzt eher die kurzfristigere Perspektive?
Ja, danke. Ich höre natürlich alles Mögliche. Also jetzt sozusagen alle Einschätzungen hier zu servieren, dann ist der Abend rum. Es gibt natürlich auch erstmal die Grundhaltung, bin ich eher Pessimist. Und ich habe natürlich auch sehr viele Freunde, auch bis hin zu meinen Brüdern, die eher sehr skeptisch in die Zukunft schauen. Dann gibt es dann Leute, zu denen ich eher gehöre von meinem Naturell, die immer optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Das muss ich jetzt sozusagen als Warnhinweis sagen. Also ich bin jetzt auch nicht der, der den Dritten Weltkrieg da irgendwie herbeireden will oder herbeisehnt oder ihn sieht. Ich hoffe, und das ist sozusagen, was ich mitbekomme, dass eigentlich die Mehrheit der Menschen keine Lust hat jetzt auf einen Flächenbrand. Also ich habe tatsächlich auch sogar einen Kontakt in Libanon, also da hat keiner Lust, das eskalieren zu lassen, außer vielleicht einige wenige Stimmen. Bei vielen Israelis, die wollen einfach auch wieder zurück zu einem normalen Leben. Und es wächst ja auch der Druck auf die jetzige Regierung, auch auf Netanyahu, dass da jetzt endlich mal auch, also klar, die Geiseln befreit werden, absolut, aber dass dann auch bald mal hier Ende ist. Und natürlich die Palästinenser sehen sich natürlich ganz dringend nach dem Ende. Also das heißt erstmal grundsätzlich, ich bin hoffnungsvoll, dass wir im Sommer, ich hoffe, keinen Krieg mehr haben. Also Frieden ist was anderes, aber keinen Krieg mehr haben. Gerne auch noch früher. Die Grundsatzfrage, die auf den Tisch muss, und das ist tatsächlich so, ist eine langfristige Perspektive. Also dieser Krieg ist definitiv nicht militärisch zu lösen, das ist jetzt schon klar. Wenn man jetzt ganz kritisch guckt, was wurde erreicht, eine einzige Geisel ganz am Anfang wurde militärisch befreit, seit dem Waffenstillstand keine einzige Geisel. Es wurde keiner von den ganz großen Namen wirklich gefasst im Gazastreifen. Also man sieht, auch die Hamas ist immer noch einigermaßen funktionsfähig. Natürlich hat sie große Verluste erlitten, man merkt erstmal auf dieser Sache, das ist viel mühsamer, als das irgendwie dargestellt wurde, jetzt von der militärischen Perspektive. Und ich meine, nachhaltig kann man die ganz große Frage stellen. Hamas ist eine Ideologie. Das heißt, nehmen wir mal an, sogar man würde militärisch jetzt komplett alle Ziele erfüllen. Das, was da passiert, geht, glaube ich, so tief auch in die Psyche der Menschen in Gaza, dass man schon erahnt, da ploppt wieder was auf. Also das ist sozusagen, ich sehe da auch keine militärische Lösung. Ich glaube, was es braucht, ist eine echte Lösung. Und was es braucht, und da zitiere ich gern Amos Oz, wir brauchen eine Enttabuisierung des Kompromisses. Also es gibt wirklich, der Kompromiss ist dermaßen schlecht geredet. Und ich finde es auch mal anstrengend. Und da können sich beide Seiten die Hand reichen, wenn man dann wieder zur UNO nach New York fährt und stolz heimkehrt, dass man keinen Millimeter nachgegeben hat. Ja, okay. Also das heißt, es braucht, glaube ich, diese Bereitschaft auch zu sagen, wir müssen aufeinander zugehen, auch Kompromisse schließen, Zugeständnisse machen. Und ich glaube, was es braucht, ist auch diese Empathie für das Anliegen der jeweils anderen Seite. Und ich glaube, Sie haben das schon oft von mir gehört, ich wiederhole es gerne mal. Also nach 20 Jahren, wenn ich jetzt mal wage und gezwungen werde, etwas runterzubrechen, was ich verstanden habe als Grundsehnsucht, ist es für die jüdischen Israelis die Sehnsucht nach Sicherheit, gerade durch die traumatisierende Erfahrung der Shoah. was natürlich einfach im kollektiven Gedächtnis dieses Staates steckt. Nie mehr Opfer sein, nie mehr ausgeliefert sein, nie mehr wehrlos sein. Und das heißt, also diese ganz tiefe Sehnsucht nach einem sicheren Hafen. Und das ist übrigens auch für mich die einfachste Begründung des Existenzrechts Israels. Ich werde immer skeptisch, wenn Leute mit Gott anfangen, da sage ich, den müssen wir jetzt da mal nicht dafür, sondern man kann das, glaube ich, wirklich rein, säkular begründen. Nämlich zu sagen, Israel als ein sicherer Hafen für alle jüdischen Menschen weltweit. Das heißt, jeder Jude weiß, wenn der Antisemitismus in meinem Land zu groß wird, kann ich mich ins Flugzeug setzen, kann nach Israel fliegen, kann dort angstfrei Jude sein. Und diese, Sehnsucht wurde massivst erschüttert am 7. Oktober. Da ist was komplett zerbrochen. Das heißt, da sind die Israelis in absolute Achillesferse getroffen worden. Und gespiegelt auf der anderen Seite bei den Palästinensern die ganz große Sehnsucht nach Freiheit, einen eigenen Staat zu haben, sich selbst regieren zu können, eine eigene Währung zu haben, damit sozusagen ökonomisch, politisch im Sinn des Selbstbestimmungsrechts der Völker auch agieren zu können und nicht sozusagen immer abhängig zu sein von Israel. Und die sind jetzt auch massivst an ihrer Achillesferse getroffen worden, weil sozusagen das Gebiet, wo sie quasi ungestört so vor sich hin tun konnten, ist jetzt massiv besetzt, nämlich Gaza. Und die Westbank erleben wir das ja auch. Und das heißt, wenn man so will, haben wir jetzt zwei Bevölkerungen, die sich gegenüberstehen und jetzt tief traumatisiert sind. Und das sage ich jetzt auch als Christ, der dort lange lebt. Ich kann beide nicht bis zum Letzten richtig nachvollziehen, weil ich privilegiert bin. Ich habe halt eben nicht diese Familiengeschichte, nicht dieses, was die jüdischen Israelis haben, die wirklich sagen, wenn uns Israel genommen wird, wo sollen wir hingehen? Und ich habe natürlich einen europäischen Pass. Ich werde die Palästinenser nie verstehen, die sagen, ja, du hast einen Pass. Du kannst überlegen, fliegst du von Amman oder Tel Aviv? Vieles, was du als normal nimmst, haben wir nicht. Das heißt, das muss man auch sehen. Also ich glaube, für beide Seiten braucht es auch nochmal ganz viel Empathie. Und ich gebe auch zu, ich bin total privilegiert, dort zu leben in meiner Situation, weil ich quasi... Ich habe die Freiheit und ich habe auch die Sicherheit, mehr oder weniger. Gut, die wird jetzt von einigen Radikalen angefragt, aber die würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Und das ist, glaube ich, die Lösung, um das zu sagen, da muss man hin. Wie schaffen wir ein Szenario politisch, dass Israel Sicherheit bekommt und Palästina Freiheit? Und ich finde, drunter gibt es keinen Frieden. Ja.
Ich würde da gerne eine kleine Zwischenfrage stellen. Wie schätzt du die israelische Mehrheitsmeinung ein? Glaubt die Mehrheit der Israelis, dass durch die Militäroffensive in Gaza ihr Land sicherer geworden ist?
Ich kenne da nicht die absoluten Umfragen. Es gibt so viele Umfragen, die durchs Netz laufen. Im Zweifel aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, es gibt wieder alle möglichen Stimmen, es gibt wieder diese und jene Meinung. Das ist auch in Palästina so. Ich glaube, was wir aufpassen müssen, und das finde ich auch mit Leuten, die sagen, die Israelis und die Palästinenser, sag, ja, die würde ich gerne mal kennenlernen, die Israelis, die Palästinenser. Ich kenne nur in beiden Gesellschaften ein Meinungsspektrum, das enorm ist und das auch in sich komplett, also wenn man einfach sieht, wie bunt beide Gesellschaften sind und wie hochkomplex und vielfältig in ihre Meinungen. Deswegen im Zweifelsfall, es gibt keine Meinung, die es nicht gibt, die jemand vertritt. Und wir müssen auch, glaube ich, aufhören mit diesem Klischee, als ob da auch nach dem Motto, die Israelis wie ein Mann hinter Netanjahu stehen, nein, tun sie nicht. Und die Palästinenser wie ein Mann hinter der Hamas stehen, nein, tun sie nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das Meinungsspektrum ist viel, viel bunter, hat viel mehr Grautöne, als ob beide da sich total einig wären. Nein, also, klar.
Ja, Sie haben es ja schon anklingen lassen, der Kompromiss, das Miteinanderreden. Sehr viele Fragen haben sich in die Zukunft gerichtet. Wie kann dieser Konflikt dauerhaft gelöst werden? Ein-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten-Lösung, welche Modelle gibt es? Sehen Sie aktuell Möglichkeiten, dass dieser Konflikt noch gelöst werden kann, dass es dauerhaften Frieden geben kann? Und falls ja, bei welchen Teilen der israelischen oder auch palästinensischen Bevölkerung kann man ansetzen? Gibt es da Leute, die sich für Frieden einsetzen?
Um mit dem Letzten zu beginnen, ja, die gibt es. Es gibt Menschen, die an Frieden glauben. Es gibt wunderbare Menschen auf beiden Seiten. Es gibt auch wirklich sehr berührende Initiativen. Ich nenne mal wieder eine andere, Parents Circle. Das finde ich sehr, sehr wirklich etwas, was mich sehr tief berührt. Das sind Eltern von Israelis und Palästinenser, die ihr Kind verloren haben. Also auch das, sag mal, ich glaube, es gibt nichts Schmerzhafteres. Das weiß ich jetzt auch als Seelsorger. Ich sag mal, der Worst Case jeder Trauerbegleitung ist, wenn Eltern ihr Kind beerdigen. Weil da ist etwas ganz zutiefst gegen unser Innerstes. Die jüngere Generation soll die Ältere beerdigen, nicht umgekehrt. Und schlimmer wird es, wenn es nicht eine Krankheit ist, sondern ein Unglück, ein Unfall, sondern eben, weil ein Terrorist einen israelischen jungen Mann, junge Frau umgebracht hat oder ein Soldat eben einen Palästinenser erschossen hat, einen jungen Mann. Und da gibt es die Eltern, die sagen, am Ende sind wir trauernde Mütter, trauernde Väter. Und wir sind Opfer als Eltern dieses Konfliktes. Und jetzt geht es auch gar nicht um, wer hat, also irgendwie aufwiegen hin und her einfach, wir stehen trauernd da. Und wir wollen vermitteln, das soll nicht mehr passieren. Wir möchten, dass keine Eltern in dieser Region das erleben müssen, was wir erlebt haben, unser eigenes Kind zu Grabe zu tragen, weil es halt zur falschen Zeit am falschen Ort war und so. Das finde ich sehr, sehr berührende Initiativen. Die werden natürlich auch kriminalisiert, das muss man auch sagen. Es gibt natürlich dann auch Hardliner, die sagen, ja, da wird etwas gleichgestellt, was nicht zu vergleichen ist. Das ist übrigens ein Vorwurf, den man sehr oft hört. Dann muss ich aber sagen, ja, ich finde diese Perspektive sehr sympathisch, weil sie genau auf der Linie ist, die ich ja schon auch gebracht habe, nämlich die Würde des Menschen. Jedes menschliche Leben ist kostbar. Und am Ende, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, trauert eine Mutter anders, wenn sie weiß, in Gaza, ja, mein Kind ist jetzt hier unter den Trümmern begraben, im Sinne eines völkerrechtlich legitimierten Selbstverteidigungsrechts, trauert die dann irgendwie weniger als eine Mutter, die sagt, mein Kind wurde ermordet von den Terroristen Hamas. Also das kann man dann völkerrechtlich und rechtlich und juristisch und moralisch anders beurteilen. Aber von der Perspektive einer Trauernden ist eine Menschenmutter, die um ein Menschenkind trauert. Und ich glaube, diese Perspektive finde ich so kostbar, dass wir nicht gleich in diese Zynik des Objektiven, das nach dem Motto, ja, lasst uns reden über juristische, wirtschaftliche, politische Implikationen. Das sollen gern auch die tun, die dafür verantwortlich sind. Aber ich glaube, diesem ganzen Diskurs braucht es auch diese Stimme, die auch sagt, okay, ich verstehe nicht alles, diese ganzen Zusammenhänge. Ich sehe aber nur Menschen, Menschenkinder, Menschenmütter, Menschenväter. Und ich glaube, diese Perspektive ist sehr, sehr wertvoll. Ich will aber der Frage nicht wegrennen. Es war die Frage, die Zukunftsperspektive. Ich glaube, ich sehe zwei Zukunftsperspektiven. Wenn die Menschen lauter Engel wären und kurz vor der Heiligkeit, dann würde ich sagen, eine Einstaatenlösung ist das Schönste und Beste, was es gibt. Ein Staat, der multireligiös, multiethnisch, multikulturell, alle zusammenleben. Juden, Christen, Muslime freuen sich einander. Jeder respektiert die Religion des anderen. Jeder schaut, dass der andere, dass es gut geht, dass man zusammenlebt, zusammen das touristisch voranbringt, dass man guckt, dass die staatlichen Feiertage Juden, Christen, Muslime berücksichtigen und es sozusagen eine kulinarische Fusion-Küche von allen, die da wohnen und alles wunderbar. Ich sag mal, das ist in einer idealen Welt. Weil wir Menschen aber, glaube ich, auch gerade im Nahen Osten jetzt nicht alle kurz vor der Heiligkeit stehen, bin ich dann doch wieder für die Zwei-Staaten-Lösung. Die ist jetzt nicht so visionär und nicht so, die Ein-Staaten-Lösung wäre natürlich gleiche Rechte für alle, mit natürlich einem absoluten Respekt. Und ich meine, da müssen so viele Voraussetzungen erfüllt sein. Nochmal, dass die jüdischen Israelis die Sicherheit haben und die Palästinenser die Freiheit. Also, wie gesagt, große Vision. Wie gesagt, man soll nicht zu klein denken, vielleicht kommt es dazu, aber ich würde sagen, das Realistische ist, um diese Quadratur des Kreises zu schaffen, ist eine Zwei-Staaten-Lösung, wo man natürlich dann einfach ganz klar gucken muss, wie kann Israel ein Staat sein, der sich auch verteidigen kann, der jetzt nicht irgendwie Proxy vom Iran neben sich hat und dann sozusagen, sondern da muss man auch gucken, zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen, ein palästinensischer Staat sollte entmilitarisiert sein. Ich denke, Da sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, warum der jetzt sozusagen eine eigene Armee aufbauen muss und, und. Also sag mal, da könnte man ja praktisch überlegen, aber ich glaube, es wäre die Quadratur des Kreises, Palästina Freiheit zu geben und Israel Sicherheit.
Okay, danke schön. Im ersten Teil hieß es, gab es mal die Frage, Religion als Teil der Lösung oder Teil des Problems. Da gab es auch die eine oder andere Frage dazu. Welche Rolle spielt Religion in diesem Konflikt und welche Rolle könnten Vertreter der verschiedenen Religionen spielen im Dialog, im Austausch? Oder was tun sie bereits?
Genau, über die Frage freue ich mich sehr, weil ich da jetzt sozusagen mal gegen einen Vorurteil ankämpfen kann. Das Problem im Nahen Osten ist nicht, dass Religion sich politisiert. Also ich kenne jetzt weder den lateinischen Patriarchen und die anderen Patriarchen noch Rabbiner oder Imame, die jetzt sozusagen politisch da jetzt abgehen und irgendwelche Meinungen da haben. Es gibt, mag sicher einige Hassprediger geben, die dann aber nicht wirklich prominent in der ersten Reihe sind, sondern eher, sag ich mal, so Selfmade-Typen, die dann irgendwie ihre Hassbotschaft bringen, aber die große Mehrzahl der Religionsverantwortlichen ist da überhaupt nicht politisch unterwegs, sondern ruft wirklich auf zu Frieden, Versöhnung hin und her. Das Problem ist, was ich sehe im Nahen Osten, dass Politik sich religionisiert. Das ist ein Riesenproblem. Und das nervt mich richtig, weil es sozusagen ein Kommunikationsfoul ist. Weil klassisch müsste man eigentlich sagen, okay, wir setzen uns jetzt zusammen. Stichwort Zwei-Staaten-Lösung. Okay, was braucht's? Wo ist ein Grenzverlauf? Wie ist die Ressourcenverteilung? Wie ist die Frage eben zum Beispiel Israel sehr stark beschäftigt, eben die Sicherheit. Wie ist das sozusagen dann konstruiert? Keine Ahnung, wie geht man dann um mit dem wirtschaftlichen Agieren? Das sind ja total säkulare Fragen, die ich natürlich als Religiöser sage, ja, Gott hat uns einen Verstand geschenkt. Gott hat uns die Fähigkeit zur Kommunikation, zum Dialog geschenkt. Da würde ich sagen, so, Gott hat uns damit ausgestattet, jetzt reden wir darüber. Aber das droht ja sehr, in Kompromiss zu gehen. Also sage ich, nee, Gott will das aber nicht und Gott will das und so. Ich meine, das ist ein Kommunikation. Ich meine, wenn Gott das will auf einmal und wenn, also ich meine, ich finde es tatsächlich blasphemisch. Also die Vorstellung, dass Gott da mit dem Atlas oder mit dem Globus im Himmel sitzt und sagt, ich will die Grenze aber hier. Also ich muss sagen, das entspricht nicht meinem Gottesbild. Und da ist wirklich so, wenn beide Seiten, da schenken sich auch wieder nichts, man sieht am meisten Heilige Schrift zitieren Politiker. Aber natürlich in einer übelsten Steinbruch-Exegese, die dann wirklich sagen, ja, Gott ist auf meiner Seite. Und da muss ich sagen, das ist das Problem, dass sich Politik religionisiert und nicht, dass sich Religion politisiert. Und tatsächlich, ich kann mal sagen, was jetzt klassische Stimmen sind von Religionsführern. Zum Beispiel eine Sache, die ich absolut berührend fand, die dann aber auch so weggelächelt und weggeschoben wurde, war zum Beispiel der lateinische Patriarch. Also mein Bischof, der einen tollen Titel, seine Seligkeit, lateinische Patriarch, der hat bei dieser ganzen Sache, wo es ging um die Geiselbefreiung, hat er gesagt, ich biete mich an. Wenn dafür Kinder und Frauen rauskommen, liebe Hamas, liebe Israel, tauscht mich ein. Ich bin bereit für einen Geiselaustausch, dann sollen sie mich nehmen. Das war dann aber irgendwie auch, das war nicht in dem Konzept, ne? So denn. Aber das sind quasi, das ist eine religiöse Stimme. Und das ist halt der Punkt. Also ich würde sagen, und es gibt ähnlich wirklich visionäre Stimmen, die mich sehr berühren von religiösen Seite. Also ich muss sagen, in diesem Konflikt, wem ich am liebsten zuhöre, sind den religiösen Menschen. Weil die haben nämlich wirklich Lust auf Versöhnung, Frieden und Zukunft. Und am schwierigsten finde ich gerade auf beiden Seiten erträglich, muss ich wirklich sagen, die Dehumanisierung, auch im politischen Diskurs, wenn den anderen sogar das Menschsein abgesprochen wird.
Uns hat eine ganze Reihe von Fragen erreicht zu der israelischen Gesellschaft und auch zur palästinensischen Gesellschaft. Und ich würde mal mit der einen Seite anfangen. Wir haben eben schon gehört, dass das Ganze vielschichtiger ist, als man das so denkt. Also es gibt nicht einen monolithischen Block. Und hier ist auch direkt eine Frage, die da hingeht im Hinblick auf die Ultraorthodoxen in Israel und den Umstand, dass sie keinen Militärdienst verpflichtend leisten müssen, und einfach die Einschätzung dazu, wie geht der Rest der israelischen Gesellschaft damit um und wie hält diese Gesellschaft überhaupt diese Spannung aus, die es im Inneren gibt zwischen diesen sehr kontrastierenden Positionen. Wir haben es vorhin schon gehört, friedensbewegten Menschen in Israel und zum Teil sehr radikalen Stimmen auch in der aktuellen Regierung. Also wie wird diese Spannung innerhalb der israelischen Gesellschaft ausverhandelt und wie hält diese Gesellschaft diese Situation überhaupt aus?
Was man wirklich sagen kann und wo man, ja, also wirklich sagen kann, eine quicklebendige Zivilgesellschaft Israel, also Israel ist wirklich eine sehr gesunde demokratische Gesellschaft, wo wirklich hart diskutiert wird, also wirklich kontrovers diskutiert wird, engagiert diskutiert wird. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die inneren Spannungen enorm sind. Und das sagen ja manche sogar so, ja, wenn der Nahostkonflikt verschwindet, also sozusagen das Problem des Gegenübers, poppt auf einmal stärker auf die Beschäftigung mit der Gesellschaft selbst. Es gilt übrigens auch von den Palästinensern nicht weniger. Also die Palästinensergesellschaft ist nicht weniger bunt. Die wird gerne immer auch so dargestellt, als ob die monolithisch wäre. Also ich sag mal, so ein säkularer Unternehmer in Ramallah hat mit einem Dschihad-Islamist in Rafah sehr wenig zu tun, sehr, sehr wenig. Also das ist ähnlich bunt wie auf der israelischen Seite. Also da muss man auch sagen, es sind wirklich zwei sehr, sehr bunte Gesellschaften, die sehr, sehr disparat sind. Tatsächlich, was die Ultraorthodoxen betrifft, ich glaube, ich bin einer der wenigen Verteidiger dieser Gruppe. Ich habe tatsächlich ein großes Herz für die. Die werden immer sehr dargestellt und ich habe das Gefühl, man darf auch gegen eine Gruppe Juden hetzen, ohne Antisemit zu sein. Das sind die. Das merke ich immer wieder. Gegen die darf man schimpfen und die Schlimmen, die Schwarz-Weiß und ja. Und wo ich dann sage, also Entschuldigung, also erstmal sind die die Seele des jüdischen Staates, weil wenn es die nicht gäbe, ich sag mal, die halten ja wirklich auch diesen Charakter da offen und leben den auch sehr konsequent. Dass sie nicht zur Armee gehen, finde ich jetzt nicht wirklich unsympathisch. Also da bin ich vielleicht zu sehr Pazifist. Also ich bin der Letzte, der irgendjemand vorwirft, der nicht zur Armee geht. Also da sehe ich jetzt auch nichts, wo ich einen Vorwurf draus konstruieren könnte. Zumal sie die sehr sympathische Einstellung haben, beten ist wichtiger als Dienst an der Waffe. Wo ich dann auch sagen würde, ja, wenn alle so denken würden, wäre das durchaus eine Friedenslösung weltweit. Also klar, ich übertreibe es nicht, aber ich sag mal, auch das finde ich jetzt nicht. Natürlich, das große Problem ist, sie haben eine große Gegnerschaft, sind nicht sehr beliebt. Viele Säkulare sagen, ja, die leben von Transferleistungen, haben dann ihre 7, 8, 9, 10, 11 Kinder und sind nicht voll im Arbeitsmarkt drin, gehen nicht zur Armee und so. Sie werden sehr, sehr stark durchaus auch innerisraelisch kritisiert und wie gesagt, durchaus hat man das Gefühl, es ist en vogue, gegen die auch zu hetzen, ohne den Antisemitismusvorwurf ausgesetzt zu sein. Ich kann halt nur sagen, von meiner Froschperspektive als Christ wieder, dass die nicht das Problem für uns sind. Das heißt, auch das wird oft auch falsch dargestellt, dass die Ultraorthodoxen mich anspucken würden, die Ultraorthodoxen die Brandanschläge verüben oder die Ultraorthodoxen die Friedhöfe schänden. Nein, das sind nicht die Ultraorthodoxen. Das sind die radikalen Nationalreligiösen. Das ist eine ganz andere Gruppe. Und man kann sagen, um die beiden voneinander zu trennen, die Ultraorthodoxen haben dieses, kann man sagen, leicht Weltfremde, die immer sagen, naja, letztendlich muss der Messias das machen. Also die dann immer auch sagen, letztendlich liegt das in Gottes Hand. Die Nationalreligiösen haben die Einstellung, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Deswegen nehme ich die Waffe in die Hand, deswegen siedle ich, deswegen mache ich dies und quasi Gott mit uns. Und da muss ich sagen, finde ich die Ultraorthodoxen in ihrer Einstellung nicht unsympathisch. Natürlich verstehe ich, ich will die jetzt auch nicht heilig sprechen, die sind natürlich in vielen Fragen können die auch sehr unangenehm werden. Also wenn sie zum Beispiel als Frau im Minirock durch Mea Shearim laufen, dann erleben sie, dass das auch nicht nur sympathische Menschen sind. Ja. Aber ich sage, ich spreche jetzt halt von meiner Froschperspektive, wenn ich so rumlaufe, bekommt ein Ultraorthodoxer keine Krise. Also das nicht. Also das ist, genau. Deswegen, mir ist ein Anliegen, sie zu verteidigen, weil so viele hauen auf sie drauf. Und ich habe manchmal das Gefühl, man hat das Problem ausgelagert, die sind schuld. Da sage ich, nee. Also die sind nicht der Motor des Nahostkonflikts.
Die nächste Frage, Sie haben es gerade schon kurz angedeutet, geht in Richtung der palästinensischen Gesellschaft. Und es war einfach ganz konkret die Frage, unterscheidet sich die Einstellung der Bevölkerung sehr zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland, was den Konflikt angeht und auch was die Haltung zur Hamas angeht?
Der Gazastreifen wird seit 2006 von der Hamas regiert. De facto sozusagen, die Hamas ist da einfach die herrschende politische Kraft, während die Westbank, also von der Fatah, von der PA wirklich kontrolliert wird. Also Gaza gehört natürlich formal auch dazu, aber letztendlich hat die PA in Gaza wenig zu sagen, weil wirklich die Hamas. Natürlich hat die Hamas auch einige Hochburgen kommunaler Art in der Westbank, aber genau. Und also von der Einstellung her, ich kann es nur mal sagen durch meine Erfahrung, das Leben in der Westbank ist halt sehr stark davon geprägt, dass man sehr oft Checkpoints hat, dass man sehr oft mit der israelischen Armee konfrontiert wird. Das heißt, die Palästinenser in der Westbank haben sehr stark diese Besatzungserfahrung. Also ich fahre mit dem Auto, bumm, ist schon wieder ein Checkpoint. Das sind ja auch mobile Checkpoint. Oder ich muss jetzt, wie unsere Angestellten, die dann in Bethlehem sind, aber jetzt über Kalandia fahren müssen, also ganz kompliziert, weil der 300er zu ist und so weiter. Das heißt, diese Abhängigkeit gegenüber Israel ist eine tagtägliche Realität. In Gaza, und das war für mich die interessante Erfahrung, wo ich zum ersten Mal da war, klar, man muss dann durch Eretz, das ist dann alles klar, diese riesige Grenzanlage, aber in Gaza, wie gesagt, außer jetzt, natürlich jetzt, aber hat man keinen einzigen israelischen Soldaten gesehen. Das heißt, es ist quasi ein sich selbst verwaltendes Gebiet, kein Checkpoint, kein nicht. Das heißt, es war sozusagen ein Gebiet, was auf sich selbst gestellt war. Natürlich abgeriegelt von Ägypten und Israel. Das heißt, so gesehen, ja, das kann ich nur sagen, das ist unterschiedliche Lebensgefühl. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, jetzt aus christlicher Perspektive wieder, wir haben natürlich mit Bethlehem, Bet Jalla, Bet Zahur dieses christliche Dreieck in der Westbank, was wirklich sehr stark christlich geprägt ist. Das ist natürlich nicht vergleichbar numerisch und qualitätsmäßig zu dem, was in Gaza stattgibt, die noch 1000 Christen, die in Zaytun leben. Das ist natürlich eine ganz verkleine, verschwindende Minderheit. Das heißt also so gesehen, jetzt von christlicher Perspektive ist natürlich die Westbank viel lebendiger und hat viel mehr Gläubige und viel mehr Aktivität als die sehr, sehr kleine Gemeinde in Gaza. Aber letztendlich, die sind verwandt miteinander. Also man kann das jetzt nicht so säuberlich trennen. Das kann ich jetzt sagen bei dem Krieg wieder. Die Familien sind verwandt. Also es gibt jetzt nicht nur die Gazener und hier die Westbankler, sondern die sind verwandt.
Das ist jetzt gleich ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, die palästinensischen Christen. Die Frage war, also es ging ja schon mehrfach um Christen in Gaza, wie es denen dort geht. Die Frage war, wo und wie werden palästinensische Christen unterstützt? Wo gibt es Verbindungen? Wo wird zusammengearbeitet? Findet gemeinsames religiöses Leben statt? Aber auch die Frage, gibt es Unterstützung aus Deutschland, auch von der Kirche in Deutschland, und wie kann man also aus unseren Reihen auch unterstützen?
Ja, also was ich erstmal positiv hervorheben muss, und das gilt jetzt für Palästina und Israel bei den Christen, ist die Ökumene. Also Ökumene ist ein Traum. Da ist, jetzt muss ich auch mal sagen, also da ist Deutschland meilenweit davon entfernt, wie Ökumene gelebt wird im Heiligen Land. Zum Beispiel Gaza. Es gibt die beiden großen Vereine, es gibt noch diese kleine Philippuskapelle der Anglikaner und die Baptisten haben da auch noch was, aber ich sag mal, die Heilige Familie Porphyruskirche. Die Porphyruskirche hat halt einen wunderschönen Taufstein. Jeder Christ in Gaza ist dort getauft, egal welcher Konfession. Das heißt, die haben wirklich die eine Taufe aus dem einen Taufstein. Und es ist auch total üblich, dass man durchaus auch in den Gottesdienst der anderen geht. Und da ist wirklich eine ökumenische Selbstverständlichkeit bis hin, vielleicht haben das viele von Ihnen auch mal erlebt, wenn Sie einen Christ im Heiligen Land fragen, was bist du eigentlich? Bist du jetzt römisch-katholisch, griechisch-katholisch, syrisch-katholisch, griechisch-orthodox, Anglikaner? Dann können die durchaus ziemlich fauchig werden, können sagen, warum interessiert dich das Trennende? Reicht dir nicht, ich bin Christ. Wir haben doch die eine Taufe. Also da ist schon, muss man sagen, ein wirklich mir unter die Haut gehendes ökumenisches Zeugnis, wo wirklich ernst genommen wird, wir sind erstmal Christen. Und wir haben dann verschiedene liturgische und kirchliche Traditionen. Aber da wird wirklich ernst genommen, wir haben die eine Taufe. Und da muss ich sagen, das ist schon etwas sehr Glaubwürdiges. Das kann ich wirklich sagen. Da bin ich auch gerne wirklich Christ unter Christen mit den verschiedensten Umständen, wo sie leben. Eben als Flughafentoilette putzende Migranten in Tel Aviv, als jetzt in Gaza Ausharrende, als in der Westbank Lebende, als in Israel Lebende. Wirklich dieses Gefühl, wir sind eine Christenheit. Wir sind wirklich eine, wir gehören zusammen. Und da ist sehr, sehr, sehr viel gewachsen. Das ist erstmal das Positive zu sagen. Das heißt, es gibt eine unglaublich starke Solidarität, Unterstützung. Also man hört doch wieder, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Wirklich dieses, auch dieser polnische Gedanke, also wirklich dieses auch Gucken umeinander. Ich merke das auch, wir als Domitio. Also allein heute habe ich telefoniert mit dem syrisch-orthodoxen Erzbischof und dem anglikanischen Bischof. Also ich hatte heute allein schon das, also zwei Nicht-Katholiken, die heute mit mir gesprochen haben. Also und das ist aber normal. Das ist nicht, oh, da kommt der Fremde, das ist mein Mitbruder. Das ist einfach, wie geht's dir, ich habe gehört und so weiter. Und das ist ganz normal. Man guckt aufeinander, man achtet aufeinander und ist nicht in seiner Bubble. Das ist erstmal unglaublich erfrischend, muss ich sagen. Ich liebe das, wirklich. Die Hilfe, ja, es gibt natürlich, klar, die Caritas Jerusalem, die jetzt so humanitär guckt und da versucht, was möglich ist. Und es gibt natürlich, haben wir auch einige hier im Raum, ich sag mal, die Heiliglandspezialisten weltweit, die wirklich ihr Leben geistlich, aber auch finanziell stark dem Heiligen Land in Christen dort widmen, sind die Grabesritter, also der päpstliche Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Das sind wirklich Menschen, die sagen, die Mitgeschwister im Heiligen Land sind mir nicht egal, die dort sich da sehr engagieren. Und natürlich jetzt in Deutschland wäre es der Deutsche Verein vom Heiligen Land, der eben auch genau, auch sozusagen als ein Hilfswerk darauf schaut. Genau. Und natürlich, wer will, wenn man zum Beispiel jetzt uns auch kennt, auch andere, natürlich versuchen wir auch zu helfen. Also genau, es gibt Kanäle, wo man helfen kann. Und das wären jetzt meine Tipps. Also je nach Gusto, Deutscher Verein vom Heiligen Land oder gerne auch mit einem gezielten Spendenzweck an uns. Also wir gucken auch nicht nur nach uns, wir geben auch sehr viel weiter für die, denen es noch viel dreckiger geht und noch viel prekärere Situationen haben, als wir sie haben.
Ja, eine weitere Frage war, wie können wir aus Ihrer Sicht von unserem Platz aus positiv wirken im Hinblick auf die Entwicklungen im Nahen Osten, kurzfristig wie langfristig? Können wir etwas tun, dass wir dabei helfen, den Frieden zu fördern, Eskalationen zu vermeiden?
Also mir kommen drei Sachen ganz spontan in den Sinn. Die muss ich wirklich mal weitergeben, weil ich die von meinen christlichen Geschwistern andauernd höre. Wenn wieder so ein Konflikt wie jetzt ist, hat man das Gefühl, die halbe Welt geht auf die Straße, entweder pro Israel oder pro Palästina, mit entsprechenden Flaggen, die man dann winkt, israelische oder palästinensische Flagge. Und das Ganze ist dann oft verbunden mit, wir stehen an der Seite des jüdischen Staates gleich Israel und wir stehen an der Seite der Muslime gleich Palästina. Die Christen sagen, wer geht denn für uns auf die Straße? Also wir kommen da gar nicht vor. Und beobachten Sie mal diese Schwarz-Weiß-Zeichner. Die Christen kommen da nicht vor, sondern es wird dargestellt, sozusagen hier die jüdischen Israelis, die IDF, und hier die palästinensischen Muslime gleich Hamas. Dass es aber Christen gibt in Israel, die am 7. Oktober ermordet wurden, ich habe Ihnen das gesagt, dass es Christen in Gaza gibt, wo mittlerweile 27 getötet wurde, das kommt nicht vor. Man hat das Gefühl, das macht das Bild zu kompliziert. Ne? Also es ist doch viel einfacher, wenn man hier sozusagen, keine Ahnung, den Endkampf haben. Westliche Welt gleich Israel, gleich Juden gegen, was ich, Gefahr des Islam, gleich arabische Welt. Gleich, was ich, das ist, wir haben das Gefühl, ne? So ein endzeitliches Gelüste Showdowns der Westen gegen, keine Ahnung. Und man dann sagt, Entschuldigung, es gibt aber Glaubensgeschwister dort. Und das wäre tatsächlich eines meiner ganz kritischen Punkte. Ich glaube, es täte den Christen im Heiligen Land gut, wenn sie mal erleben würden, ihre Glaubensgeschwister kümmern sich um sie und interessieren sich für sie und meinen nicht, sie müssten jetzt entweder die Israel- oder die Palästina-Flagge schwenken, sondern zu sagen, ja, wir sind mit unseren Glaubensgeschwistern, die im Heiligen Land auf beiden Seiten leiden, auf beiden Seiten. Und deswegen verbietet es sich eigentlich für mich als Christ, sich eindeutig zu positionieren. Weil man fällt einem Teil unserer Glaubensgeschwister damit in den Rücken. Wenn sie knallhart sind. So, genau, das war das Erste. Das Zweite, ich glaube, ja, tatsächlich natürlich das, was ich gesagt habe, jetzt in diesem Sinne eben nicht nur bekennt, sondern eben auch aktiv folgen lässt. Wie gesagt, also wenn man wirklich das kennt, vielleicht auch guckt, wie kann man unterstützen und wie kann man, das wäre eine sehr praktische Empfehlung, zu unterstützen, als Pilger mal kommen, wirklich kommen ins Land. Auch jetzt schon planen, es gibt noch eine Reisewarnung, aber gerade die Christen leben vom Pilgertourismus. Und das ist schon etwas, da muss ich jetzt auch mal Kritik üben, ich habe ja oft auch Vorträge gehabt in Friedenszeiten vor sehr gemischtem Publikum. Dann war das oft so, dass die Juden und Muslime nach dem Vortrag zu mir kamen und gesagt, ja, haben Sie nicht noch einen Platz im Koffer, ich würde gern mit und oh, mal wieder Jerusalem, Al-Quds. Und bei den Christen die erste Frage, ja, ist es denn sicher? Ja, und da muss ich schon sagen, also ich würde mir wünschen, dass meine christlichen Glaubensgeschwister diese Jerusalem-Sehnsucht haben, die ich von Juden und Muslimen kenne. Und da muss man schon sagen, hey, es ist der Ort, wo unser Herr und Heiland ans Kreuz geschlagen wurde und von den Toten auferstanden ist. Also ich wundere mich, wie ja, wenig Bezug da ist zu diesem Heiligen Land. Also da können wir wirklich Christen von Juden, Muslimen uns eine riesige Scheibe abschneiden, was die Sehnsucht betrifft. Das wäre mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, den kann ich jetzt als gläubiger Mensch sagen, ich bin davon überzeugt, es wirkt und es tut etwas, einfach beten auch. Im Gebet die Menschen vor Gott hintragen und wirklich auch jetzt nicht unbedingt so zielgerichtet beten, ne? Herr, lass siegen den oder den siegen oder hin und her, sondern einfach hinhalten. Und das machen wir tagtäglich einfach, ja, dass man weiß, wir stehen auch als Menschheit gemeinsam vor Gott und flehen ihn an, dass er barmherzig ist.
Ja, noch eine Frage dazu, wie wir umgehen können mit der Situation. Sie leben ja, ja im Miteinander, aber auch im Spannungsfeld verschiedener Religionen, Konfessionen. Können Sie aus Ihrer Erfahrung Argumentationshilfe geben, wenn wir hier in Deutschland Antisemitismus, aber auch anti-islamischen Tendenzen begegnen?
Ja, also ich glaube, eine Übung, die ich wirklich... Also ich sag mal, ich gehe sogar noch mal weiter. Oft fragen mich dann auch Lehrerinnen und Lehrer, ich erahne das jetzt, wenn man Unterricht hat, man hat eine gemischte Klasse, die natürlich dann entsprechend vom Elternhaus eventuell noch mal ein ganz klares Weltbild mitbekommen. Wie kann man da Empathie wecken? Wie kann man auch die verschiedenen Perspektiven bringen? Und ich glaube, was wirklich religiös hilft, ist diese Übung mal von der anderen Religion schwärmen. Wir sind nämlich, glaube ich, extrem gut drin, zu sagen, warum wir Christen sind und warum wir katholisch sind und warum wir das und was sind und das andere, nee, also da können wir auch genau sagen, warum wir da keine Lust zu haben, weil so. Aber die Frage wäre, lasse ich mich eigentlich mal darauf ein, zu sagen, wo gibt es total faszinierende Elemente der anderen Religionen, die in dieser Art und Weise, in dieser Fokussiertheit in meiner Religion gar nicht so stark sind. Und ich finde, wenn man da sich wirklich mal auf den Weg macht, und ganz liebevoll, neugierig sich der anderen Religion nähert und zu sagen, du, ich will jetzt mal verstehen, was ist die Faszination an dir? Ich finde eigentlich jeder Christ, wenn es darum geht, gegen Antisemitismus, Islamhass, sollte eigentlich mal versuchen, was so faszinierend am Judentum ist und was so faszinierend am Islam ist. Da kann ich sagen, das ist eine super spannende Entdeckungsreise, weil das sind zwei echte Hochreligionen, die echt was zu bieten haben. Und ich muss sagen, der Dialog tut uns richtig gut als Christen mit diesen beiden Hochreligionen. Da profitieren wir auch von. Und den anderen eben nicht dämonisieren, nicht abwerten, sondern wirklich, und ich glaube, das ist für mich auch das beste Gegengift gegen all diesen Hass, gegen diese Überlegenheit, weil da kann ich nicht mehr so kommen, ja, das ist hier die primitiven Juden, die primitiven Muslime oder sonst was. Nee. Das sind zwei Hochreligionen, die also, genau. Also das wäre wirklich das. Und da wie es auch eine Übung, ist auch ökumenisch, super Übung, kann ich auch empfehlen. Also tatsächlich, also empfehle ich es wieder, auch zu sagen, eine andere Konfession. Was fasziniert mich als Katholik an den Evangelischen? Was fasziniert mich als Katholik an den Orthodoxen? Was fasziniert mich an den Orientalisch-Orthodoxen? Was fasziniert mich an den Freikirchen? Natürlich, klar, ich bin sofort schnell, was ich irritierend finde, klar, natürlich. Aber was fasziniert mich? Wo? Und ich finde, es gibt Minimum einen Punkt. Und wer den Punkt nicht findet, was ihn fasziniert, ist einfach denkfaul. Einfach weiter gucken, weiter. Es gibt das. Weil die Menschen, die dieses Christentum anders nehmen, als ich es tue, oder die wirklich gläubige Beter im Judentum und Islam sind, das sind ja keine irgendwie dummen Leute. Das sind Menschen, die wirklich spirituell genährt werden, von dieser Religion, von dieser Art und Weise zu leben. Und da will ich wirklich sagen, wenn wir uns auf den Weg machen, dann haben wir auch keinen Antisemitismus, Islamismus, keinen Christenhass mehr.
Uns haben einige Fragen zum religiösen Leben auch in Ihrer Abtei erreicht.
Danke, danke.
Aber zunächst noch eine Frage zu den Pilgern, die Sie auch gerade noch mal ermutigt haben, die Pilgerreise zu planen. Es wurde nämlich gefragt, wie kann man das denn tun? Also was sind mutige Punkte? Da haben Sie schon einiges genannt. Es kam noch eine Ergänzung. Wie kann man denn als gläubiger Pilger damit umgehen, in ein Land zu fahren, in dem ein Konflikt ist? Und wie kann ich das also vernünftig tun, ohne sozusagen da irgendwie meine Tourismusreise zu machen und das Ganze vollkommen auszublenden? Wie kann man sowas vernünftig in sein religiöses Leben integrieren als Pilger?
Genau. Also erstmal würde ich sagen, da kann ich erstmal Ängste nehmen. Die einheimischen Christen würden sich freuen, wenn Pilger kommen. Also jetzt nicht um die Ecke fünfmal denken, ja, kann ich denn kommen, weil ist doch... Also da erstmal sagen, kommen. Die Christen freuen sich und wirklich, das wäre auch gerade die Solidarität, wir sind nicht vergessen, die Menschen kommen. Und da ist man wirklich, da sozusagen nicht zu viel grübeln, sondern wirklich da kommen. Also da, das wird schon richtig wahrgenommen. Natürlich verstehe ich, und es gab mal diesen Vorwurf auch, ich weiß gar nicht, wer ihn zuerst erhoben hat, dass das Heilige Land so eine Art christlichen Disneyland wird. Das sind nämlich sozusagen die Pilgergruppen, die so hop on, hop off von dem Bus und sozusagen keinen Kontakt mit irgendeinem lebenden Christen haben. Da würde ich schon sagen, aber da gibt es genug Reiseanbieter und da können wir jetzt hier gerne von Bayerischen Pilgerbüro über Deutscher Verein vom Heiligen Land, von Biblische Reise, ich will jetzt keinen, also es gibt wirklich gute Anbieter auf diesem Markt, die das auf dem Schirm haben, dass es eben nicht so eine Art Disneyland-Tour wird, also wo man irgendwie tote Steine sich anguckt, sondern auch die lebendigen Steine trifft. Und zum Beispiel gerne als Abt der Domitio bin ich immer regelmäßig auch gern dazu bereit, Pilgergruppen zu empfangen, auch meine Mitbrüder. Ich weiß es auch von vielen anderen, die sich auch freuen, auch gern mal Gottesdienst feiern, was ich mit einer Klostergemeinschaft, mit einer Pfarrei, mit einem, also da gibt es auch wirklich sehr sinnvolle, gute Angebote. Da würde ich halt drauf achten. Ich würde halt nicht so eine Pilgertour machen, wo man sagt, gut, wir waren irgendwie da und da und da, aber gesprochen haben wir mit niemandem. Das sind dann die Leute, die dann so heimkommen und sagen, ja, war alles super, wo ist denn der Ostkonflikt oder so. Genau, also klar. Also man sollte schon sich auch, aber genau, und ich glaube, das ist das, was die Christen im Heiligen Land auch nochmal, die wollen einfach, dass sie wissen, und das ist nämlich, was sie erleben. Es gibt so viele Solidaritätsreisen von Juden und so viele Solidaritätsreisen auch von Palästinensern. Es gibt ja auch quasi, muss ich sagen, es gibt ja eine riesige palästinensische Diaspora auch von Muslimen, es gibt eine riesige Diaspora auch von Israelis, Juden, die leben. Und man hat das Gefühl, und das, da haben die Christen einen Punkt, da gibt es ganz viel Solidarität, ganz viel Zuhören, ganz viel Kommunikation, ganz viel Kontakt, ganz viel sozusagen Katalysatorfunktion. Und die Christen sagen, ja, wir sitzen hier und keiner interessiert sich. Wir haben doch angeblich über 2 Milliarden Christen auf der Welt. Wir merken es gerade nur nicht so. Genau.
Eine Frage hat uns erreicht zu den Kontakten Ihrer Abtei zum israelischen Staat. Sie haben ja einige Projekte angesprochen, die Sie auch und Tätigkeiten, die Sie, wie Sie versuchen, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Erfahren Sie da Unterstützung, wurde gefragt. Und wie sieht die aus oder gibt es auch Probleme?
Genau, also da hat es der lateinische Patriarch gesagt, die jetzige Regierung ist tatsächlich schwierig. Wir haben kaum Ansprechpartner, die unsere Sorgen sich anhören. Immerhin, wem ich hoch anrechne, Wer auf X, vormals Twitter, Solidarität auch gepostet hat, war Israel Katz, der israelische Außenminister. Es gibt immer mal wieder durchaus auch Zeichen, dass man wahrnimmt, auch die Situation von uns Christen. Enger ist tatsächlich unser Kontakt zur Zivilgesellschaft. Da kann ich wirklich sagen, also wir sind mit sehr, sehr vielen jüdischen Israelis befreundet und versuchen dort auch sehr, sehr viel ja, zusammenzumachen. Bis hin eine Sache, die ich vielleicht auch nochmal, vielleicht so ein Hoffnungszeichen, das ich auch nochmal teilen will, weil die haben mir gerade geschrieben in der Pause, ich habe es gerade Achim auch gesagt, wir haben direkt nach dem Krieg, haben wir 6 Wochen lang in Tapka, im Bet Noah, eine große Gruppe jüdischer Behinderter aufgenommen aus dem Süden, die zwischen Beersheba und Gaza leben. Und die Behinderten sind halt so immobil, wenn da ein Raketenalarm war, keine Chance, in den Luftschutzbunker zu gehen. Die hätten quasi wochenlang im Luftschutzbunker leben müssen. Was das natürlich mit der Psyche macht, ist nicht, kaum auszudenken. Also haben wir denen gesagt, wenn es euch gut tut, kommt nach Tapka. Hier haben wir keinen Raketenalarm, hier ist auch dieses Paradies, was wir haben. Alle anderen Gruppen haben auch abgesagt, kommt. Da hatten wir wirklich 6 Wochen lang diese Gruppe von jüdischen Behinderten, ihren Betreuern. Und zum Beispiel, die haben mir jetzt alle ganz berührend geschrieben. Haben gesagt, sie haben auch erfahren, was mir passiert ist. Und dann wirklich ganz, wenn man dann sieht, wieder mit ihrer Handschrift dann so. Und dann auch sagen, ja. Und wirklich, wir sagen einfach nochmal Danke. Und dass ich doch wisse, dass es auch andere Juden gibt und dass sie sich da. Also ich werde denen auch antworten, natürlich. Aber wo ich dann auch schon merke, das ist halt dieses Berührende. Und ich muss sagen, das ist die Ebene, die auch Freude macht. Also wirklich mit der Zivilgesellschaft, mit den Menschen, mit denen. Und ich muss sagen, unser Hauptfokus ist die Zivilgesellschaft auf beiden Seiten.
Es gibt eine Frage, die man so ein bisschen daran anschließen könnte, nämlich wenn Sie so viel in Kontakt sind mit Menschen, spielt es eine Rolle, dass Sie als Deutsche im Heiligen Land leben, insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte Israels? Und vielleicht, ich ergänze das direkt um eine ganz konkrete Frage, also jemand hat geschildert, dass es Ihnen sehr aufwühlt, konfrontiert zu werden mit dem Völkermordvorwurf gegen Israel, also das, was Israel tue, in Gaza ein Völkermord sei. Fühlt man da anders in der konkreten Lage als Deutscher in diesem Konflikt irgendwie mit zu sein? Und was spielt das für eine Rolle auch im alltäglichen Austausch dann bei solchen Aktionen?
Genau, ich glaube, das ist der größte Aha-Effekt. Ich erinnere mich noch, als ich im Studienjahr war, 2001, ich war so ganz beklemmt, dachte ich, oje, ne? Man weiß ja vom Geschichtsunterricht, ne, was wir Schlimmes getan haben. Und man denkt, oh Gott, darf man überhaupt Deutsch sprechen in der Öffentlichkeit, wenn ich da enttarnt werde, oje, oje, oje. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also mein Deutschsein ist total uninteressant. Ich wurde nicht ein einziges Mal attackiert oder angegriffen, anti-deutsch sozusagen, sondern mein Christsein, das spielt eine enorme Rolle. Also da kriege ich sehr, sehr viel Rückmeldungen und das ist tatsächlich sehr präsent. Ich bin auch in dem Sinn, in der Wahrnehmung, ich bin der Abt der Domitio. Ich bin einer der leitenden christlichen Figuren. Dass ich noch Deutsch bin, das wird manchmal erwähnt, manchmal wird das gar nicht erwähnt, spielt eigentlich auch keine Rolle. Und da muss ich wirklich sagen, das ist tatsächlich auch so ein absolut interessanter Aha-Effekt. Wir werden wahrgenommen, Domitio, als eine deutschsprachige Abtei, natürlich, weil die deutschen Politiker auch zu uns kommen, weil wir natürlich klar auf Deutsch beten, das deutsche theologische Studienjahr haben, natürlich schon. Aber da kommt keiner jetzt um die Ecke und sagt, ja, eure Vergangenheit hin und her und so. Also das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Und da können wir auch sagen, die Domitio in der Nazi-Zeit, da haben wir durchaus auf Leute, auf die wir unglaublich stolz sind. Also zum Beispiel Benedikt Stolz ist ein Gerechter unter den Völkern. Es gibt ein wunderbares Buch über den Infernus, Dr. Arno Stolz. Also da kann ich wirklich sagen, da bin ich auch gesegnet mit der Geschichte meiner Abtei. Ich danke meinen anderen, einer meiner Vorgänger, Leo von Rudloff, ist einer der 3 Väter der Erklärung Nostra Aetate gegenüber den Juden. Also wir sind eigentlich die Abtei, die wirklich bekannt ist dafür, der Think Tank zu sein für jüdisch-christlichen Dialog. Und deswegen finde ich es auch umso absurder, wenn Leute mir dann um die Ecke kommen mit Unterstellungen, wo ich dann sage, also wirklich, wenn das jemand sozusagen der DNA drin hat, jüdisch-christlicher Dialog, dann sind es wir Mönche der Domitio. Also bis hin auch, ich würde gern allen, die mit irgendwelchen Vorwürfen gegen mich kommen, einfach mal meine Doktorarbeit zur Lektüre empfehlen, die sich auch darum das Thema beschäftigt. Also das heißt wirklich, also, aber tatsächlich, das Deutschsein ist mir noch nie negativ gekommen. Eher positiv, tatsächlich Deutscher wird von beiden Seiten noch sehr geschätzt, als einfach ein Land, was sich engagiert und konstruktiv engagiert. Ja.
Trotzdem nochmal auf die Frage nach dem Vorwurf an Israel, der ja auch auf politischer Ebene ausgetragen wurde vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das, was dort getan wird, soll ein Völkermord sein. Wie gehen Sie damit um? Ist das ein Wording, was man übernehmen könnte oder ist das einfach zu scharf oder hält man sich da besser ganz raus aus diesen Konfliktlinien?
Also das sind halt diese, immer ich finde, das sind grundsätzlich diese absoluten, wie soll man sagen, diese schrillen ganzen Worte. Ich bin kein Schriller. Also es gibt ja genau die, die immer sagen, ja, Israel ist ein Apartheidstaat und jetzt ist Völkermord. Auf der anderen Seite sowieso, wer Israel kritisiert, ist gleich Antisemit und so. Das sind immer dieses, nach dem Motto, drunter machen wir es nicht. Und da würde ich sagen, ich glaube, wir brauchen auch eine, also ich finde ja, die Worte sind auch so brutal, die wir gerade haben. Also es gibt immer diese Maximalworte. Und es gibt ja zum Teil auch Vorwürfe auf der anderen Seite. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ohne Hintergedanke einfach nur sage, am 7. Oktober wurden auch 4 Filipinos getötet. Da gibt es schon Leute, die sagen, der Antisemit nur getötet, die wurden ermordet, nicht getötet und so weiter. Und das ist halt der Punkt. Also wenn wir nur noch so lauern, nach dem Motto, haben wir auch immer die maximale Wording, also quasi unter Genozid geht's nicht und unter quasi bestialisches, singuläres Massaker am 7. Oktober geht's auch nicht, würde ich sagen, ja, also Leute, das heißt, es ist einfach dies, wo ich sage, wem ist da geholfen, wenn es diese verbale komplette Aufrüstung gibt und so. Und da muss ich sagen, das ist einfach nicht meine Sprache. Also ich bin niemand, der jetzt darum sucht, habe ich jetzt noch einen größeren Superlativ, den ich bringen kann. Da komme ich wieder, vielleicht bin ich auch der dann sagt, na, ich sehe einfach, Menschen sterben durch Menschenhand. Menschen werden durch Menschen getötet. Und das ist einfach, was mir die Seele bricht. Und ich habe dann auch irgendwie keine Lust, ich bin nicht nebenberuflich Völkerrechtler, ich bin nicht nebenberuflich Sicherheitsexperte, ich bin auch kein Nahostexperte, ich bin auch kein, also das ist immer, wo ich dann sage, ich glaube, unsere Aufgabe als Kirche ist nochmal diese Perspektive, die ich glaube ich in der ersten Stunde mit Armin auch sehr klar gemacht habe. Deswegen, mir hilft es immer wenig, wenn wir dann so einen Kampf um Begriffe haben. Und ja.
Eine hätte ich noch, die glaube ich auch von mehreren gestellt wurde noch. Und zwar ging es ganz konkret um die Kontakte der Abtei nach Gaza, gerade im Moment. Wir haben gehört, Sie haben Requiem gefeiert für die in Israel getöteten Christen. Geht sowas auch für die Christen in Gaza? Funktioniert das oder ist das völlig ausgeschlossen in der aktuellen Lage? Und was ist da die Perspektive? Wie können Kanäle da vielleicht auch wieder wachsen und aufgebaut werden?
Also momentan kommt man nicht nach Gaza rein. Also ich weiß auch, die Journalisten international kommen nicht rein, worunter sie sehr leiden, weil de facto es gibt einen großen Wunsch der internationalen Journalisten, von Gaza unabhängig berichten zu können, was momentan nicht möglich ist. Deswegen, also bevor ich nach Gaza wieder reinkomme, das würde sehr, sehr, sehr lang dauern. Was wir tun, um auch da klar zu sagen, unsere Haltung, vielleicht haben das viele mitbekommen, wir haben die berühmte Weihnachtsaktion, wo wir Namen tragen in der Heiligen Nacht unter Gebet zum Geburtsstern, zum Geburtsort Christi. Und da haben wir tatsächlich mehrere Wünsche bekommen, auch von Israelis und Palästinensern, die gesagt hat, bitte nehmt ihr auch die Opfer mit, von beiden Seiten. Das heißt, auf unserer Rolle standen alle namentlich bekannten Ermordeten vom 7. Oktober. Es standen alle, die Christen, weil die haben wir namentlich alle, die in Gaza getötet wurden. Und wir hatten dann sogar für damals, das waren 23.000 getötet, oder wir auch Stellvertreter auf der Rolle für jeden Menschen, wo wir den Namen nicht wissen, dass wir sagen, wir tragen auch alle Verstorbenen von beiden Seiten zur Krippe.
Das ist tatsächlich, glaube ich, ein wunderbarer Aspekt zum Schluss gewesen. Ich finde das gerade auch großartig. Gestern Abend hast du mir erzählt von den 150 Psalmen, die ihr gebetet habt, um einfach der Sprachlosigkeit ein Wort zu geben. Gerade darin, denke ich, liegt auch eine eurer Stärken, dann Ausdrucksformen zu finden, die die intellektuelle Ebene verlassen, manchmal auch die sprachliche und einfach Zeichen setzen. Vielen, vielen Dank. Ich habe ein paar Kleinigkeiten noch zu vermelden. Das eine ist, ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob man, du hast auf die dramatische Lage von euch hingewiesen, ob man spenden kann. Natürlich, das kann man. Dann möchte ich schließen mit einem Dank, natürlich im Augenblick gerade jetzt für die letzte Stunde an Frau Dr. Löffler und Herrn Judith für das Sortieren und auch Stellen der Fragen, an alle von Ihnen, die Fragen eingereicht haben, also sicherlich auch im Stream und in den KIBs vor Ort. Alle, die heute Abend live oder im Stream mit dabei waren, mitgedacht haben, die Schwarmintelligenz, die wir hier versuchen zu pflegen, unterstützt haben. Ja, aber vor allen Dingen natürlich an dich, lieber Nikodemus, für deine Zeit heute hier bei uns. Wir wünschen dir natürlich für deine Gemeinschaft, für deine Stadt und für dein Land Frieden. Und ich sage danke, dass du da warst. Es war ein bereichernder Abend und ich denke, da spreche ich für alle.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.